Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Ich bin immer noch dein Aktienbuddy Philipp.
Und ich bin immer noch dein Aktienbuddy Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 236. Ja. Heute geht es um drei spannende ETFs und da der Querverweis, auf die Idee sind wir nicht selbst gekommen, genau. Sondern einmal eine Anfrage aus der Community, ja. Was man denn oder wie man denn am besten drei ETFs besparen könnte.
Und das zeigt auch, Marcel, dass dieser Podcast dank euch eigentlich hier auch nur lebt und existiert. Das Lustige war ja, uns hat jemand geschrieben, Mensch, wie schaut's denn aus? Ich möchte 300 Euro investieren in drei ETFs. Welche würdet ihr wählen? Und ich weiß nicht, das war auf jeden Fall mein Bruder im Geiste, weil genau dieselbe Frage habe ich mir gestellt. Und ihr könnt euch das auch nochmal anschauen. Ich habe ja ein Depot-Update gemacht in dem Video. Da stelle ich auch nochmal die drei ETFs vor. Wir machen das heute hier aber auch nochmal in diesem Video. Und die Ergebnisse, Marcel, wir haben verschiedene Szenarien durchgerechnet, sind erschreckend. Bleibt auf jeden Fall dran. Also erschreckend gut. Und als Dank dafür, dass ihr in unserer Community seid, gibt es natürlich einen Witz. Und bevor ich den Witz erzähle, möchte ich euch bitten, uns zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren. Und je schlechter der Witz, desto mehr Sterne gibt uns bitte. Also auf Spotify und auf iTunes. Letzte Woche waren wir unter den Top 40. Da würden wir gern auch diese Woche wieder hin. Und Marcel, bist du bereit?
Ja.
Welche Luft atmen Lokführer? Zugluft.
Ja.
Geil, oder?
Super geil.
Also du würdest jetzt auf einer Skala von 1 bis 5 Sterne sind das Schlechteste bei Spotify.
Ja, würde ich 5 Sterne geben, ja.
Nächste Woche geht's wieder.
Ist der Grund, warum wir wahrscheinlich jetzt demnächst die Durchschnittsbewertungen extrem nach oben steigen.
Ja, bitte, 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 bitte. Habt ihr einen Flachwitz? Schreibt uns den gerne auf Instagram und schreibt aber vorher, Achtung Marcel, jetzt kommt ein Flachwitz, dass Marcel den nicht wieder liest, weil wir wollen ja Marcel hier zum Brüllen bringen. Marcel,
ja, und nicht gegen Baumfarbe vorlachen.
Ne? Du bist so zuständig in diesem Podcast für Qualität, ich für flache Witze.
Okay.
Und deswegen erzähl uns mal, mit welcher Qualität wirst du denn heute unsere Zuschauer und Zuhörerschaft begeistern?
Ja, die Qualität bestimmt am Ende die Unternehmen, aber es geht vor allen Dingen erstmal um die Quartalszahlen, denn diese Quartalsaison hat eröffnet.
Dann habe ich etwas dabei und du weißt, ich bin ein Riesenfan von Investitionen und es scheint, als würden sich super Investitionen in Europa anbahnen. Geil.
Okay, super. Freuen wir uns drauf. Salesforce ist wieder in Einkaufslaune.
Dann sprechen wir über Ryanair. Die Schlingel scheinen eine marktbeherrschende Stellung zu haben und sie scheinen damit vieles richtig zu machen, dass man jetzt wieder versuchen möchte, das Geschäftsmodell zu regulieren. Unfassbar. Ich hoffe, es wird nicht reguliert, weil ich finde, marktbeherrschende Stellungen haben ganz andere Unternehmen bei uns in Deutschland, die auch in der Luft unterwegs sind. Grüße gehen raus an die Lufthansa.
Dann gibt es ein Tech-Unternehmen, was eine neue Mutti sucht.
Oh, ja. Dann habe ich noch ein spannendes Unternehmen mit dabei aus Deutschland, nämlich Hapag-Lloyd. Wie sie wachsen wollen in Zukunft, finde ich super interessantes Konzept.
Genau, dann geht es weiter mit unseren Tops und Flops. Unsere Tops kommen beide aus Deutschland, kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen.
Ja.
Und ja, die Flops sind natürlich wieder, ja, Regen zum Denken und Nachdenken an.
Dann haben wir natürlich als Aktie der Woche, ihr habt abgestimmt auf Instagram, es ist geworden Amgen. Super spannend, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Nein. Und zu guter Letzt gibt es natürlich wie immer zwei spannende Investment-Ideen. Es lohnt sich auch dran, wirklich bis zum Schluss dran zu bleiben, weil wir machen ja am Ende noch den Podcast-Check. Das heißt, wir prüfen alle Unternehmen auf Qualität am Ende und zeigen es euch auch nochmal. Also wenn ihr zuhört, rechts ranfahren, irgendwann mal auch auf YouTube vorbeischauen. Aber jetzt Marcel, will ich dich ja gar nicht stören. Ich sehe die Augenringe, der Bart ist stehen geblieben,
tja,
weil du ja gar keine Zeit mehr hast.
Nee.
Also weil es ja endlich wieder Quartalszahlen gibt.
Genau.
Und deswegen erleuchte mich und die Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer doch einmal mit Unternehmen, die heute präsentiert oder die Woche präsentiert haben. Und ganz wichtig, in viele der Unternehmen, über die wir heute sprechen, sind wir selber investiert. Also wir haben ein Interesse daran, dass die Aktien steigen. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung. Wir bewerben oder geben auch keine Empfehlungen aus. Macht das bitte auf jeden Fall auch nicht nach. Und wenn ihr irgendetwas nachmacht von dem, was wir hier plaudern, wo wir Ideen präsentieren, dann macht ihr das auf eigenes Risiko und wir können unmöglich dafür haftbar gemacht werden. Link zum Disclaimer gibt es in den Shownotes und ihr könnt ihn dort auch nochmal nachlesen. Und jetzt, auf geht's.
Danke. United Health hat die Zahlen gebracht und das fand ich doch ganz spannend, weil wir sind A, beide investiert und B, reden wir hier vom größten US-Krankenversicherer überhaupt. Und sie haben doch sehr gute Zahlen gebracht mit 30 US-Dollar Cent. Über den Ergebnis oder über den Erwartungen war das Ergebnis doch sehr sehenswert. Der Umsatz lag bei 100 Milliarden rund in einem Quartal. Das waren 8,6% mehr als im Jahr zuvor und liegt damit knapp 500 Millionen US-Dollar über den Schätzungen. Ein wirklich sehr, sehr starkes Ergebnis, Philipp. Ich bin sehr zufrieden als Investor ja auch in dieser Aktie. Mhm. Und das muss man auch sagen, ist es eine indirekte Prognoseerhöhung, denn man hat trotz dieser Cyberattacke, die in einem einer Tochter von United Health stattgefunden hat und auch durchaus sehr teuer war, dort hat man ja die Kosten schon mit reingebracht. Und trotzdem muss man sagen, hat man hier dadurch, dass man einfach den Ausblick gleich gehalten hat auf die Kennzahlen, indirekt, weil eben auch die Kosten sonst höher eingepreist waren, doch die Prognose angehoben. Und das kam sehr gut an bei der an der Börse. Die Aktie stieg gleich mal um einige Prozent nach oben. Und dann auch in den Folgetagen ging es weiter und weiter nach oben. Natürlich alles noch im Rahmen dieser langgezogenen Seitwärtsphase. Trotzdem hier immer noch, finde ich, eine sehr attraktive Möglichkeit nachzukaufen. Da die Position bei mir schon groß genug ist im Depot, habe ich nicht nochmal gehandelt, sonst hätte ich vielleicht vorher oder auch kurz nach den Zahlen nochmal zugegriffen. Denn das muss man sagen, für den Branchenprimus insgesamt ein wirklich sehr, sehr starkes Ergebnis.
Ich muss dir tatsächlich sagen, ich plane hier schon wieder meinen Ausstieg.
Oh Gott, was los? Was passiert?
Naja, also erstens, ich bin ja perfekt mit dir eigentlich eingestiegen. Ich bin schon deutlich im Plus, auch zweistellig. Und ich habe so ein bisschen Schiss, Angstschweiß steht mir auf der Stirn, wegen den ganzen US-Wahlen. Und ich glaube, das wird alles auch ein Thema, Gesundheitsversorgung, jetzt auch nochmal in der nächsten Phase des Wahlkampfs. Ich glaube nichtsdestotrotz an dieses Unternehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das für mich ein Unternehmen ist für die Ewigkeit. Ich muss mir da nochmal Gedanken machen. Aber ich möchte mich selber hedgen, weil ich vermute, wenn ich schon an einen Ausstieg denke, dann ist das für mich schon wieder der Anfang vom Ende.
Ist es.
Und deswegen, Marcel, mache ich aber eine Spekulation diese Woche schon. Und ich sage dir, United Health wird dieses Jahr nochmal über $554.70 stehen.
Dem Allzeithoch.
Über dem Allzeithoch. Das, glaube ich, ist tatsächlich realistisch.
Und das, okay. Aber du möchtest nicht daran partizipieren.
Na, ich guck mal, wie lang. Aber wir schauen mal.
Also ich glaube, Philipp hat nächste Woche die Aktie verkauft. So wie ich dich kenne, Philipp, wird das der Fall sein. Bleibt zu beobachten. Ich plane tatsächlich länger zu halten und nicht nur länger, sondern hier auch sehr lange, da ich mir nicht vorstellen kann, wo United Health hier großartig stolpert. Auch im Vergleich zu Humana und Co. haben sie einfach die Kostenkontrolle drin. Und sie hatten ja jetzt, das muss man ja dazu sagen, ein schwieriges Jahr. Also die ganze Branche hatte ein schwieriges Jahr, weil nach Corona die ganzen Operationen wiedergekommen sind. Und die sind natürlich kostspieliger auch für die Versicherer. Insofern wird das wieder zu einer gewissen Normalität zurückfinden im nächsten oder in diesem Jahr oder vielleicht auch im Laufe des nächsten Jahres. Und da kommt dann natürlich dann wieder die Gewinnseite zum Vorschein. Ja. Ich glaube, da gibt es eher eine Chance als ein großes Risiko. Auch charttechnisch muss man sagen, eine ultra stabile Aktie innerhalb der 450 und 550 Range. Der Ausbruch über diese 550 wird hier nochmal richtig Auftrieb geben. Ich gehe sogar so weit, dass mit sogar Humana eine Idee gerade ist. Einfach schon deswegen, weil die Aktie von Humana ist ja zwar sehr stark abgestraft worden, weil sie tatsächlich auch Verluste erreicht haben zwischenzeitlich und sind ja wirklich enormst abgestiegen. Aber auch hier werden sich die Kosten sicherlich die nächsten Monate wieder so ein bisschen normalisieren. CVS. Bin ich schon wieder raus, weil Apotheken. Aber bei reinen Krankenversicherern, US-Krankenversicherern ist, glaube ich, Humana auch noch eine schöne Chance. Aber
die ist auch richtig runtergegangen.
Genau, die ist halt sehr, sehr stark runtergekommen. Und wie gesagt, die Zukunft wird gehandelt. Die Kostenseite wird sich wieder ein bisschen beruhigen. Aber auch das Gleiche zählt für Elevance Health, für Molina, also all die Krankenversicherer und selbst die Oscar Health, die ja den Markt erst noch aufrollen, sind nach wie vor sehr, sehr stark unterwegs. Also hier kann man diese Rücksetzer einfach als langfristiger Investor einfach mit halten, reingehen, die Chance nutzen und egal in welches dieser Unternehmen, auch einfach Fuß fassen. Wir bleiben relativ branchennah mit Johnson & Johnson.
Und investiert.
Und beide sind auch hier wieder, also ne, können wir sagen, zu Recht investiert. Hier planst du hoffentlich nicht gleich wieder den Ausstieg. Aber hier waren die Ergebnisse tatsächlich nicht ganz so stark. Man muss sagen, der Gewinn, top, alles schick. Der Umsatz war im Rahmen der Erwartung mit 2,3% nicht so viel Wachstum, aber das war eben auch erwartet. Und so nun hat man eine ganz leichte Prognoseanhebung gemacht zum Teil, aber was hier bremste, war der medizintechnische Sektor, also MedTech, und das schwächelt noch ein bisschen, da hat man mehr Wachstum erwartet und auch weil natürlich der Wettbewerb dort schon wieder ein bisschen besser wächst. Die Dividende wurde um 4% angehoben. Also auch jetzt nicht wirklich üppig, aber okay, immerhin auf dem Niveau. Natürlich muss man jetzt auch einmal sehen, dass Johnson & Johnson das Kenview, also sprich die Konsumgütersparte ja ausgegliedert hat. Und das ist natürlich auch etwas, wo man erstmal jetzt so ein bisschen, in Tritt kommen muss. Und die zwei aktuell laufenden Sparten, unter anderem Pharma, die sehr gut gelaufen ist, die müssen jetzt natürlich erstmal im Einklang laufen und natürlich auch die Zukäufe, die hier noch geplant sind, werden erstmal spannend zu beobachten, ob sie durchgehen und wenn ja, wie erfolgreich sie in das Unternehmen implementiert werden können.
Ist ja aber auch zum Beispiel Abiomed. Hier steckt ja so viel drin in diesem Unternehmen.
Ja.
Sie wollen ja auch ganz stark in den Bereich Robotik auch mit reingehen und wollen so ein bisschen die vorherrschende Marktstellung von Intuitive Surgical hier auch angreifen.
Ist ein weiter Weg, ne? Also ich glaube, das wird
aber
wirklich
schwer. Aber wenn es einer schafft, glaube ich, dann ist es J&J. Für mich ein absoluter Dividendenwachstumswert. Die Aktie ist eigentlich zu günstig, um wahr zu sein. Machen wir uns mal nichts vor, Marcel. In 5 Jahren 5,27%. Das ist viel schlechter als die Inflation. Und auch in 10 Jahren gerade mal 44,96%. Ich warte eigentlich nur darauf, dass ich glaube, dass wenn diese Aktie vielleicht mal aus dieser Konsolidierung ausbricht, dass das hier richtig knallen könnte, ein richtig schöner Durchmarsch dann wird. Und was magst du eigentlich so charttechnisch? Könnte das doch hier schon wieder ein interessanter Einstieg sein gerade, oder?
Genau, langfristig ist der Aufwärtstrend nach wie vor intakt. Ja, der ist natürlich etwas behäbiger, langsamer, weil wir hier reden von einem Riesenunternehmen. Ne? Ja. Also auch das Wachstum ist natürlich nicht bei 10%, sondern eben bei aktuell 3-4%, das könnte ja aber wieder besser werden, weil wir haben ja jetzt, ich sag mal, nur noch die Schnellboote drin, zumindest auf langfristige Sicht.
Scheint so.
Also aktuell in dem Quartal jetzt noch nicht, aber kann natürlich dann auch schnell mal wieder auf Normalität zurückkehren. Ja, der Rücksetzer auf die Base der Seitwärtsphase von 2018 bis 2020, also während der Corona-Zeit. Und ich glaube, dass wir auch hier eine ganz gute Möglichkeit haben, einzusteigen. Auch hier, wenn die Position nicht schon groß genug wäre in meinem Depot, würde ich hier auch gerade tatsächlich einen Nachkauf in Erwägung ziehen. Nichtsdestotrotz kann es natürlich passieren, dass ich sogar trotzdem noch mache. In die Zukunft kann ich auch nicht schauen. Insofern bleibt es hier spannend und sehr interessant. Aber tolles Unternehmen. Ich glaube, hier muss man auch nicht allzu viel mehr dazu sagen. ASML war sicherlich auch noch spannend für die meisten, ganz einfach aufgrund dessen, weil es natürlich einer der größten europäischen Unternehmen ist und natürlich ein gewisses Monopol hier herrscht. Und hier muss man sagen, waren eigentlich die Ergebnisse insgesamt sehr, sehr gut. Der Umsatz von 5,3 Milliarden Euro waren erstmal auf Jahresvergleich -20%, -21%. Aber auch das hat natürlich etwas damit zu tun, wie man Gerätschaften ausliefert, zu welchem Datum dann auch die Abrechnung erfolgt und die Überweisungen stattfinden. Und da wir hier von sehr teuren Maschinen reden, kann das hier immer mal zu Verschiebungen führen, weshalb auch hier dann mal so ein Umsatzrückgang im Quartal ersichtlich sein könnte, beziehungsweise auch Sondereffekte, weil halt mal in einem Quartal sehr viel passiert ist. Die Dividende wurde mit 5,3% nach oben geschraubt. Auch das, ich sag mal, jetzt nicht üppig, aber reicht erstmal aus, weil vor allem auch hier natürlich das Wachstum im Kurs im Vordergrund liegt. Und der Ausblick, muss man auch sagen, der war insgesamt sehr gut. Man hat die Ziele so vorgegeben wie letztes Jahr, also wie das sehr erfolgreiche letzte Jahr, muss man sagen. Und man erwartet auch in der zweiten Jahreshälfte wieder mehr Dynamik. Die erste Jahreshälfte soll ein bisschen Verhalten ablaufen. Die Aktie wurde trotzdem erstmal abgestraft, -7%. 2024 soll insgesamt ein Übergangsjahr sein, wo man einfach auch die Kapazitäten ausbaut und man möchte auch die Technologien erweitern und da natürlich noch ein bisschen mehr forschen, noch bessere Geräte, um einfach die nächste, den nächsten Superzyklus der Halbleiter des Ausbaus, sie stellen ja die Maschinen am Ende her und auch Intel hat jetzt heute erst zum Tag der Aufnahme am Donnerstag mitgeteilt, dass sie wieder ASML-Maschinen kaufen werden für ihre neuen Fabriken. Und das gibt natürlich Auftrieb. Was auch noch den Kurs belastet hat, war ganz klar der Auftragseingang. Der ging wieder stark zurück, was aber auch wieder so ein bisschen Saisonalitätsgründe hat, natürlich auch eine gewisse Refinanzierungs- und Unsicherheitsstruktur im geopolitischen Sinne. Und das Gleiche haben wir vor einem Jahr schon mal erzählt, weil ASML halt im ersten Quartal eben nicht so viele Aufträge entgegennimmt wie in manch anderen Quartalen.
Aber es scheint wirklich so, als hast du recht, dass immer so im März, dass immer alles ein bisschen runtergeht und dann geht es wieder hoch und...
Ist doch nicht so schlimm.
Statistisch gesehen ist bei ASML der Mai der beste Monat in den letzten 10 Jahren gewesen mit 4,3%. Wer glaubt, dass diese 90% wieder eintreffen, könnte überlegen, hier vielleicht eine Position aufzubauen.
Genau, und da kommt noch hinzu, dass dieser Rücksetzer, der eben gestern und heute stattgefunden hat, tatsächlich charttechnisch perfekt wieder ist. Denn dieser Ausbruch aus dem, ja, aus dieser langen Konsolidierungsphase der letzten Jahre ist ja erfolgreich gelungen. Auf über 1000 Euro ging es ja, US-Dollar ging es hoch, wenn man es jetzt auf US-Dollar zieht. Ansonsten ging es dann wieder runter, exakt auf die, auf das alte Hoch, und von dort aus stabilisiert sich gerade der Kurs bei 890 Dollar oder in Euro sind es dann die, jetzt muss ich es kurz öffnen.
Wir sind ja in der Zwischenzeit in unsere, über unseren Fonds Modern Value Investing auch bei ASML investiert, Positionsgröße 6,6%, 40,6% im Fluss, und ich glaube, wir bleiben auch hier lange mit dabei, oder?
845, also 35 ist dann der Rücksetzer und da auch die Unterstützung. Dazwischen ist noch Platz bis 780, in, zumindest in Euro, aber am Ende des Tages ist es diese, ja, diese Range, die durchaus zum Kauf wieder anregen kann auf langfristige Sicht, und da kann man durchaus mal den Einstieg wieder finden. Den ich bin Link, investiert, Disclaimer in weit.
Den Link zu einem geilen Angebot von Seeking Alpha, aber auch natürlich zu unserem Fonds, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt möchte ich mit dir, wie gesagt, über mein Lieblingsthema sprechen, und das sind Superinflation. Ein toller Artikel war die Woche zu lesen. Und wir wissen alle, dank des IRA, also Inflation Reduction Act in den USA, boomt dort auch die Wirtschaft, und ähnliche Subventionsprogramme, mein Herz geht auf, sollen nun auch nach Europa kommen, wie aus einem Sonderbericht der EU hervorgeht. Im vergangenen Jahr beauftragten die 27 EU-Staaten den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta, einen Bericht zur Zukunft des Binnenmarktes in Europa zu schreiben. Und er schlägt vor, dass man grundlegend neue Fördermittel und Staatshilfen und alle Reglements dazu ändern sollte und richtig Vollgas geben sollte mit dem ganzen Thema. Und jetzt, glaube ich, kommt schon die ganze Krux, die wir hier in Europa haben. Wir sind so für mich Fähnchen in Wind. Ja, kennst du diese Menschen? Fähnchen in Wind.
Ja, klar. Ja.
Einmal Hü, einmal Hot. Oh Gott, oh Gott. Und in den vergangenen Jahren konzentrierten sich die Brüsseler Politiker vor allem auf das Thema Klimawandel. Ja, nichts war wichtiger als das Klima. Nun auf einmal merkt man, wir brauchen ja noch unsere Industrie. Sieht man ja auch bei unserem werten Herrn Bundeskanzler. Industriepolitik geht jetzt in den Fokus, hurra, hurra, und das soll alles im Einklang mit Steuererhöhungen und allem Pipapo funktionieren. Und jetzt gibt es ein neues Superthema, das ist der Versuch, den weltweiten Wettkampf um Technologien und Arbeitsplätze der Zukunft zu gewinnen. Wahnsinn. Also machen wir uns mal nichts vor, es ist leider so, Europas ökonomische Bedeutung, sie sinkt. Denn Europa... Jetzt musst du dir mal überlegen, ja, der Kontinent steht nur noch für rund 13% des globalen Bruttoinlandsprodukts. 1980 waren es noch mehr als 25%, 1993, 13 Jahre später nur noch 21%, und jetzt sind wir hier natürlich, ja, 13% ist eigentlich nichts. Wenn du überlegst, für die eigentlich die Wirtschaftskraft, die Möglichkeiten, die ein Europa, ich bin ja ein riesen Fan von Europa, ich finde, das ist ja mega geil auch, dass man überall hinreisen kann und die eigentlich auch die Freizügigkeit bei der Arbeit, aber da scheitert es ja in Deutschland schon. Und wer sagt, Philipp, du siehst das vollkommen falsch, es gibt natürlich eine Möglichkeit, in Europa zu investieren, über einen ETF, den iShares Core MSCI Europe. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz rein, was ist eigentlich im iShares Core MSCI Europe. Was glaubst du, werden wir dort gleich für tolle Unternehmen aus Europa vorfinden?
Ja, ich gehe mal von aus, von ASML. Wir haben L'Oreal dabei. Wir haben bestimmt einige DAX-Unternehmen, die wir vorfinden.
Positionen. Werden. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Nummer 1. Novo Nordisk. Ha. ASML. Nestlé. LVMH. Shell. AstraZeneca. Novartis. SAP. Roche. Und Total Energies.
Also wenn man in die alle investieren würde wollen, könnte man auch einfach den ETF hier nehmen.
Ja, und jetzt aber, jetzt, ich möchte nochmal einen Satz auch jetzt vorlesen.
Okay.
Jetzt will man versuchen, den weltweiten Kampf um die Technologien und Arbeitsplätze der Zukunft zu gewinnen.
Ja, wenn ich jetzt wandern.
Jetzt gehen wir mal nochmal die 10 durch, ja? Technologien und Arbeitsplätze der Zukunft. 10 Top-Unternehmen. Also, Novo Nordisk würde ich sagen, da könnte es einen Kampf geben um Technologien und Arbeitsplätze der Zukunft. Check. Oder? Was sagst du?
Ja.
ASML auch. Nestlé. Naja, also Technologien der Zukunft. LVMH. Shell. AstraZeneca.
Also mit Technologie der Zukunft reden wir natürlich von Innovation, ne? Also ja, wo man jetzt großartig Innovation erwarten kann. Ne? Das ist natürlich bei LVMH und relativ schwer nachzuvollziehen.
Wir haben einfach so viele Banken und Industrieunternehmen, da ist eine BP, also es ist alles so nicht wirklich
innovativ,
ja. Und das glaube ich, und deswegen meine Spekulation, die nächsten 10 Jahre, Europa wird diesen Kampf verlieren und die ökonomische Bedeutung wird sinken auf unter 10% und das bis 2030.
Ja, Mensch, merken wir uns, schreiben wir uns am besten irgendwo
ganz groß
auf. Was denkst
du? Glaubst du, ich werde den Punkt kriegen?
Ja, dass wir natürlich in Relation dann, ich sag mal, wenn andere Nationen stark aufstreben, die natürlich auch deutlich mehr Einwohner und alles haben, ist natürlich eine gewisse, ich sag mal, auch prozentuale Verschiebung relativ normal und logisch.
Man könnte es ja mit Technologie, Südkorea zum Beispiel, die machen es ja auch vor.
Ich bin völlig bei dir, natürlich, aber ist natürlich auch klar, dass eine gewisse, wenn irgendwo ein sehr großes Land sehr stark wächst, dass natürlich dann eine gewisse prozentuale Verschiebung stattfindet, ohne dass man da großartig was machen kann, ist auch klar. Aber sicherlich gehen wir nicht voran mit Technologie und ich glaube, das kommt weitestgehend aus anderen Regionen dieser Erde. Immerhin, die 13% sind für die 5% Weltbevölkerung, die wir in Europa ja haben, immer noch. Ja, es ist zumindest im Anteil immer noch ganz gut, aber es ist natürlich relativ gesehen zur Vergangenheit relativ schwach und natürlich, man hat ja schon so eine gewisse Tendenz, wo es hingeht und da bin ich ja völlig bei dir, die Innovationskraft, die erfolgt zumindest nicht aus der ersten Reihe der börsennotierten Unternehmen, sondern könnte natürlich aus Mittelstand und Co. kommen, aber ja.
Vielleicht wird aber Lilium.
Ja, zum Beispiel. Das Riesen ist der Airbus. Ja. Keine Ahnung.
Nee, auch natürlich unbedingt. Ganz vorne mit
ganz
dabei.
Ganz vorne, bitte unbedingt. Und Tomra Systems, wenn ihr auch China und alles.
Ich glaube, was auch richtig aufgehen wird, werden diese kanadischen Butzen sein, die an der Frankfurter Börse deutsches Geld einsammeln wollen.
Ziehen die dann zum Europa, ja.
Ja, die werden nach Deutschland ziehen, glaub mir. Okay.
Na gut, aber ich sag mal, Startups sind hier natürlich ein wichtiger Punkt.
Genau.
Und
wo Licht ist, ist auch, also wo Schatten ist, ist ja auch Licht.
Genau, und die Startup-Kultur ist ja in Deutschland sehr gut vorangekommen in den letzten Jahren. Da kann man durchaus der Höhle der Löwen danken, oder die Höhle der Löwen danken, aber eben auch generell so eine Art Aufbruchsstimmung im Startup-Bereich, obwohl es ja in Deutschland wirklich nicht so leicht ist, ein Unternehmen zu haben, überhaupt unternehmerisch tätig zu werden.
Wir haben ja auch die Modern Value Investing UG.
Ja, aber es geht ja schon bei Selbstständigkeiten los. Also ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, ja 15 Jahre selbstständig und irgendwie weiß man auch, dass das nicht immer also rein bürokratisch natürlich, ne? Nicht aus Geschäftssicht, sondern eher aus bürokratischen und aufwendigen und Steuer hier und das, macht es alles nicht einfacher. Kein Wunder, dass viele dann einfach in die Verwaltung gehen, aber es gibt zum Glück
oder
auch.
Oder Lokführer. Oder zur Bahn. Bahn ist auch immer gut.
Immer gut.
Das wird irgendwann mal meine Spekulation so. 2027, wenn der Staat noch mehr die Steuern- und Abgabenlast erhöht, dann wird meine Spekulation des Jahres, Ende des Jahres ist Marcel Lokführer.
Tut. Ja, das kann ich schon ganz gut. Ja, vielleicht kriege ich auch schnell mal so eine Glocke, so kling. Also freue ich mich drauf, werde ich Podcast aus dem Zug nehmen, denn das Ding fährt ja autonom. Reicht ja, wenn ich dann einfach nur dabei bin. Genau, aber schön, dass wir spannende und auch starke Gründer haben in Deutschland, die auch immer wieder versuchen, da disruptive Ansätze zu finden und da auch tolle Unternehmen zu finden. Und die brauchen natürlich auch Geld. Ja. Und ähnlich wie bei die Höhle der Löwen ist es eben der Fall, dass diese Startups Möglichkeiten suchen, Investoren zu finden. Und da das nicht immer so einfach ist und vor allen Dingen auch nicht nur einer großen Gruppe an sehr vermögender Menschen getragen werden sollte, sondern vielleicht auch hier eine gewisse Teilhabe-Demokratisierung stattfinden kann, kann man das Ganze über Companisto tun. Das heißt, wenn wir Interesse haben, in ein Startup zu investieren.
Also unserem heutigen Werbepartner, auch ganz wichtig.
Wenn man da Interesse hat, kann man natürlich sich bei Companisto kostenlos anmelden, sich registrieren und dann einfach mal abwarten, so über die Monate hinweg oder Wochen hinweg kommen immer wieder neue Startups, die durchaus interessant sein können. Das kommt immer darauf an, was für ein Investmentstil man eben hat oder welche Unternehmen man spannend findet, wo man eine Zukunft sieht. Und da kommen doch immer wieder regelmäßig spannende Unternehmen rein Und da wir ja da auf der Plattform schon relativ lang unterwegs sind
und viel investiert haben
und auch schon einiges investiert haben, sind wir natürlich immer ganz hyped, wenn hier tatsächlich eine neue Nachricht, auch eine E-Mail kommt, ja, mit einem neuen Gründer-Pitch. Und da gibt es dann eben tolle Unternehmen, die man sich dann auch mal anschauen kann.
Ab 250 Euro geht's los und ganz wichtig ist, wie im Aktienbereich, breit gestreut, nie bereut. Also wir sind ja auch das beste Beispiel dafür. 9.030 Euro haben wir bis jetzt investiert. Aktueller Portfoliowert, Marcel, 8.389,98 minus 7%. Wir haben aber auch Unternehmen dabei, die schon enorm auch in ihrer Bewertung gestiegen sind. Ich würde mal sagen, ganz vorne mit dabei, sieht man auch ganz häufig, ist Green City Solutions. Sieht man auch immer mehr.
Ja.
Plus 60%, solarnativ, hatten wir auch hier im Aktienpodcast mit ihren Mikrowechselrichtern. Plus 17,5% Adaptive Power, die machen Ladestationen, so Supercharger ähnlich, 30%, Big Rap, ein 3D-Druckunternehmen, 10% und Hero Software 7%. Dazu muss man aber auch sagen, haben wir schon drei Unternehmen dabei, die in der Insolvenz sind. Yodel.io, Surplus, der Raphael war auch, du hattest das Interview, glaube ich. Ja. Und Content Pepper, da hatten wir auch den Marc hier mit dabei. Dazu haben wir aber auch noch Circles, zum Beispiel Atmo, Hopper Mobility waren auch in der Höhle der Löwen, CureVision, dann haben wir auch noch Nukao, hattest du ja, Happy Ocean Food, Nimster, Levi, People Who Care und vieles weitere.
Genau, eines der bekanntesten Startups war Koro,
ja,
die auch hier über die Plattform von Companisto ja, durchaus Anteile an die jeweiligen Menschen, genau, die investiert haben, gegeben haben. Und es gibt auch direkt Anteile, also nicht irgendwie ein Darlehen, irgendwas, was verzinst ist, sondern tatsächlich, ja, direkte Teilhabe am Unternehmen. Und dann gehört dann einfach ein kleines Stück daran. Genau,
also man muss auch wirklich sein Depot hinterlegen. Man kriegt dann auch diese Anteile ins Depot gebucht. Wenn du Lust hast, dir das mal anzuschauen, schau mal in die Shownotes, da findest du unseren Link, melde dich gerne darüber an.
Und wer kein Unternehmen findet zum Investieren, hat trotzdem ein sehr, sehr starkes, muss man auch sagen, Netzwerk, was man hier vorfindet. Ja. Aus allen Richtungen, da kann man sich vernetzen, ein bisschen schreiben und auch vielleicht den einen oder anderen wichtigen, wertvollen Kontakt knüpfen.
Ja, mit uns zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ihr könnt uns dort gerne suchen und finden.
Ob wir irgendwann auch mal da Geld suchen?
Schauen wir mal.
Okay. Weiter geht es mit Salesforce. Salesforce hat am Anfang der Woche ganz schön federn lassen müssen.
Warum?
Also ging es mit der Aktie ein gutes Stück nach unten und der Grund dafür ist durchaus natürlich ein Analystenbericht, der etwas, erstmal so ein bisschen auf drückende Stimmung gemacht hat, was ja durchaus auch auf einem hohen Niveau passieren darf. Und die Übernahme von Informatica, das ist ein Unternehmen aus der Datenmanagement-Software-Anbieter-Geschichte und da sind Spekulationen da, dass man diese übernehmen möchte. Man sei wohl schon in fortgeschrittenen Verhandlungen und der diskutierte Übernahmepreis liegt bei, das ist sehr spannend, tatsächlich unter dem aktuellen Kurs. Das ist selten bei einer Übernahme. Meistens ist es so, dass dann doch etwas mehr geboten wird, dass Aktionäre einfach noch eine Art Bonus bekommen. Aber hier in dem Falle liegt dieser Übernahmepreis, der wohl aktuell zumindest diskutiert ist, etwas unter dem. Und jetzt muss man dazu sagen, Informatica-Aktie ist dieses Jahr schon 35% gestiegen. Ist natürlich nicht schlecht. Mit
23% nur noch.
Ist wieder ein, ist wieder ein Stück runtergekommen. Okay, 11,5 Milliarden Dollar Börsengewicht ist jetzt auch nicht klein. Aber würde natürlich dann das Portfolio von Salesforce hier wahrscheinlich ganz gut ergänzen.
Aber unter dem aktuellen Kurs.
Ja, das ist selten, ne? Da müsste man sich erstmal anschauen.
Ob also Informatica würde ich jetzt nicht kaufen. Spekulativ würde ich jetzt hier nicht einsteigen und darauf hoffen, dass der Kurs dann nochmal nach oben geprügelt wird, etc. Das klingt für mich schon nach Problem. Oder? Ich weiß nicht, wie du
es
siehst.
Nein, also, ich sehe es anders. Die Aktie ist gut gestiegen. Man hat wahrscheinlich ist man auch schon deutlich länger in Gesprächen. Das kann natürlich auch sein, dass man immer wieder mal so angegiegelt hat, Mensch, hier Informatiker, ihr würdet gut in unser Portfolio passen. Ne? Da gibt es ja auch, eine sehr lange und aussichtsreiche Prüfung, bevor man solche
Angebote
Aktivitäten vollzieht. Und durchaus kann sein, dass die Aktie einfach zu stark dann reingewachsen ist und dann ist das ja erstmal nur das Gerücht, der Stand der letzten Dinge. Ja. Kann natürlich sein, dass das nächste Angebot kommt, dass es höher ist oder dass man sagt, nee, wir warten, bis die Aktie wieder konsolidiert und sammeln sie halt deutlich günstiger ein. Was ich ganz klar noch schreiben würde, nicht investieren aufgrund der Übernahmegerüchte. Ob der Preis jetzt drunter oder drüber liegt, selbst wenn es nur ein bisschen ist am Ende des Tages, ist das eine reine Spekulation, dass das Unternehmen, wenn man sagt, Informatica selber, bin ich überzeugt, würde ich kaufen, weil ich glaube, dass die Aktie deutlich höher stehen wird, weil die Übernahme vielleicht nicht klappt, was auch immer, oder ich bin investiert und die Aktie ist gut gelaufen, dann kann man durchaus auch hier, ich sag mal, zwar Gewinne kann man absichern, aber durchaus auch laufen lassen. Ja, weil ein Unternehmen an sich wächst an sich ganz gut, kann man jetzt nicht meckern. Bewertung ist natürlich immer relativ hoch für ein Unternehmen, was Verluste schreibt.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das passiert. Aus folgendem Grund: Sollte das Angebot unter dem aktuellen Kurs sein, ja, das würde Hedgefondsmanager, Hedgefonds anlocken, die dann so auf Salesforce einprügeln werden. Auch die werden sich einige Anteile dann sichern, natürlich mit Optionen etc. Und meistens, und das hat die Geschichte gezeigt, das war auch zum Beispiel bei Rocket Internet so, wenn da ein Hedgefonds einsteigt, der einzelne kleine Investor, so wie wir es sind, der verliert bei sowas. Ja, also die einigen sich dann meistens außerbörslich etc. Und tut euch das nicht an.
Also Informatika kaufen meinst du? Das wird die auch nicht machen. Nein, na klar.
Dann, Salesforce, wenn man überzeugt ist, frage ich mich, warum man nicht vor einem Jahr schon eingestiegen ist oder vor anderthalb.
Ja, ist eine gute Frage.
Auf dem Niveau würde ich sagen, Sparplanaktie. Im Juni ist es soweit, da bin ich ja beruflich wieder bei meinem Headquarter. Und da, Marcel, kriege ich meine erste Salesforce-Schulung.
Das wird spannend.
Und ich sehe mich schon dann, Marcel, wir müssen kaufen. Marcel.
Ja, weißt du, was dann 5 Monate später passiert?
Was?
Dann hinterfragst du die Aktie wieder.
Nein. Ich hinterfrage dich gleich hier.
Ja, also ich habe nochmal nachgekauft bei Salesforce, also schon vor, also Ende letzten Jahres war das. Oder Anfang letzten Jahres, als die Aktie schon stark runtergekommen ist.
Und seitdem also 2023.
2022. Anfang 2022, als dieser Abstieg von der Aktie schon kam, da hatte ich ja nachgekauft gehabt. Und sind jetzt beide Einstiegspunkte deutlich unter dem aktuellen Kurs. Insofern habe ich hier ein schönes Plus im Depot. Da hat es sich mal gelohnt, auch mal etwas aufzustocken dann, und insofern bin ich hier total zufrieden, auch wenn jetzt diese Konsolidierung auch, ich sag mal, am Allzeithoch notwendig ist, einfach weil klassisch Tasse wurde gebildet, bevor es ausbricht, wird oftmals noch ein Henkel ausgebildet im Chart, der ist jetzt natürlich für über ein paar Wochen denkbar.
Hast du gut gemacht.
Ja, naja, man muss ja auch mal konsternieren, ob ein Nachkauf sinnig war, und in dem Falle war es halt einfach deutlich Geld wirklich, wert. Also es war gut, kann man machen.
Italien will eine mögliche marktbeherrschende Stellung durch Ryanair prüfen, war diese Woche, hat das die Tageszeitung Il Messaggero unter Berufung auf die zuständigen Behörden am Montag berichtet. Die irische Billigfluggesellschaft könnte offenbar hier Probleme bekommen, weil sie hat angeblich eine marktbeherrschende Stellung. Und ich bin oft in Italien und es ist auch so, an den Flughäfen, ich sag's dir ganz ehrlich, da ist, glaube ich, jeder Flug von Italien irgendwie, der in Italien rumfliegt, ist von Ryanair. Da ist so viel Ryanair. Ich mach dir das nächste Mal ein Bild.
Okay.
Durch seine Marktdominanz hat die Airline schwere und irreparable Schäden bei Reisebüros, Fluggesellschaften und Passagieren verursacht.
Na klar.
Hä? Eine Entscheidung der Kartellwächter über ein Verfahren soll nächste Woche entschieden werden. Aber warum denn Reisebüros? Ist man gezwungen, bei Reisebüros Reise zu buchen?
Die müssen halt immer mit Ryanair jetzt kalkulieren. Ja, keine Ahnung. Frag mich doch nicht. EasyJet ist ja am Ende auch. Also.
Und, was sind denn die irreparablen Schäden bei Passagieren, bei Ryanair?
Ja, da haben sich wieder 3 beschwert und, naja, also.
Also, da müsste man ja die Lufthansa gleich dicht machen.
Ja, wo da eine marktbeherrschende Stellung ist, ist dann wahrscheinlich eine andere Frage.
Das ist einfach eine gute Marktstellung, weil sie in der, also, ganz ehrlich, und ich glaube auch, selbst wenn das passiert, wird Ryanair wieder zurückkommen.
Sie sind einfach super erfolgreich in dem, was sie machen, und das machen sie gut. Und das muss man einfach so festhalten.
Also.
Und es gibt durchaus, also solange die Frau Vestager dazu nichts sagt, bin ich eigentlich immer glücklich. Weil da wird es dann wirklich ernst, wenn die Frau von der EU, die ist ja da wirklich der Schreck des Wettbewerbs oder des nicht vorhandenen Wettbewerbs. Ja. Und ich muss sagen, hier sehe ich tatsächlich kein Problem.
Macht das gar nichts. Wir haben hier Allzeithoch.
Ja.
Wir haben Allzeithoch. Und jetzt gucken wir mal die nicht marktbeherrschende Lufthansa. Das war wieder auch so klassisch, ja. Wieder knack, runtergekommen, Jahresprognose schlecht, alles war super. Wir hatten alles super verdient und jetzt 6,66 Euro und das ist die Zahl des Teufels.
Oha.
Deswegen hier nicht einsteigen, bitte.
Ja, aktuell.
Dieses Unternehmen ist einfach das, also ich muss es nutzen. Ich finde es auch cool zu fliegen. Ich bin ja so ein kleiner Jetsetter. Aber nichtsdestotrotz, also das, was die abziehen, denen ist alles egal. Ja, okay. Wirklich. Also,
ja, keine Ahnung, ja.
Du könntest da anstatt Menschen auch, was weiß ich,
ja,
ich kann
Vorsicht.
Ja jetzt nicht arme Schweine Vorsicht. Sagen, Schweine, Tiere oder irgendetwas anderes reinsetzen, Ming-Vasen, das wäre denen egal.
Okay.
Es wurde alles kaputt.
Also ganz langfristig, ne, ist es ja bei Lufthansa zu beobachten im Chart, dass es immer auf und ab geht. Meistens so zwischen 5 Euro und, naja, 20 im besten Falle.
Oh, aber und, 20 ist schon, hatten wir
und jetzt. Und das waren schon Ausnahmen. Ne? 20 waren schon Ausnahmen. Ansonsten sind schon 15 eine sehr dünne Luft, die da erreicht wird. Aber tatsächlich geht es in diesem Rahmen doch immer hin und her. Und
ich glaube, die werden wir gar nicht mehr sehen.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Das denke ich schon. Aber wie gesagt, es sind natürlich immer, oder umso höher die Aktie läuft, desto eher ist die Luft dünn. Und alles, was zweistellig ist, kann man schon durchaus mal mit Gewinnmitnahmen wieder versehen. Sonst ist es natürlich dahingehend eine immer mittelfristig gute Trading-Aktie. Aber wie gesagt, ja.
Das macht mich fertig. Also diese Airline macht mich fertig.
Ja,
letztens bin ich in einem Flugzeug geflogen. Ich mache morgen meinen Post bei Instagram. Wenn ich es vergesse, schreibt. Da mussten wir alle hinten einsteigen. Vorne war der Frachtraum. Es war ganz gruselig. Es war wirklich gruselig. Dann, da saßen Leute, also nicht nur in Flugrichtung, sondern auch so wie bei der Bahn, sich gegenüber. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Und es war brutal heiß in der Hütte.
Ja, deutsche Bahnzüge, hä?
Ja, Flüge. Ja, Züge, also es war alles komisch.
Wollen wir auf die Hauptversammlung? Virtuell?
Nee, wenn, dann will ich da persönlich hin. Da würde ich mir eine kaufen für einen Fünfer. Ja. Wann ist denn die Hauptversammlung? Machen die eine Hauptversammlung
Luft? 21. Mai, glaube ich.
9. Mai.
Oder?
Nee, aber machen die die
virtuell.
Nur virtuell?
Nur virtuell. Mhm. Ja, sie könnte ja noch dieses Jahr.
Aber nächstes Jahr ohne physische.
Ja.
Boah, nächstes Jahr sind wir dabei.
Mhm.
7. Mai.
Da holst du dir dein Geld zurück.
Ich hole mir eine. Da werde ich mal aus dem Leben, ich werde meinen Namen ändern. In dem vom Arbeitskollegen oder so von mir.
Gute Idee.
Die dann seinen Status wahrscheinlich sperren.
Genau. Du bist raus, sagen die dann.
Ah, sie nicht. Flugverbot. Genau. Hausverbot.
Ja, Inselverbot.
Das hat dann Ryanair.
Ja, das kann sein. Zora ist ein Unternehmen, welches ich auch schon mal im Depot hatte und ist auch ein Abo-Software-Spezialist.
Eigentlich cool.
Ein Unternehmen, das Software liefert, um anderen Unternehmen wiederum Abo-Abrechnungen, Abo-Zahlungsleistungen zu ermöglichen. Und vom Idee her ist das also ziemlich gut. Aber offensichtlich so nicht im Wachstumsmarkt, dass man sagen kann, das kann wahrscheinlich keiner selber. Offensichtlich ist es jetzt nicht wirklich der Riesenbohrgraben. Aber egal, es geht vor allem erstmal darum, dass sie eine neue Mutti suchen. Denn sie suchen laut Medienberichten einen geeigneten Übernahmepartner und gesucht wird hier eben ein Käufer oder einen Fusionspartner. Die Aktie ist kurzfristig 12% plus, ist aber eigentlich so ein Daily-Business-Ding. Da geht es mal hoch, mal runter. Zora ist aktuell 1,3 Milliarden Dollar wert, war auch schon zwischenzeitlich das Dreifache mal wert. Aber muss man ehrlich sagen, da ist weder ein Aufwärtstrend noch ein an sich positiver Aspekt zu sehen. Und dass sie eine neue Mutti suchen oder einen Fusionspartner, ist natürlich erstmal nichts Gutes. Also wer da investiert sein sollte, zeitnah mal den Exit suchen. Ich habe dann auch mit hohen Verlusten die Aktie dann veräußert, also schon vor einigen Monaten, aber tut hier tatsächlich Not, weil einfach hier auch offensichtlich seitens des Managements wenig Ambition ist, noch großartig in irgendeine Richtung zu wachsen oder es nicht funktioniert vielleicht auch, und deswegen würde ich sagen, Finger weg, aufpassen.
Ist wirklich eine super spannende Aktie, ja.
Generell schon. Die Bewertung ist auch nicht so üppig.
Aber ich glaube, Wachstum, das könnte halt hier sein, dass das Unternehmen, Watch a Demo, kann man sich ja mal anschauen. Man hat ja auch coole Partnerunternehmen, also oder Kunden. Ich glaube, dieses Unternehmen ist noch seiner Zeit voraus, weil wir haben hier Honeywell, Box, The Telegraph, Ford, Toyota, Nutanix, Schneider Electric, GoPro, Zendesk, also hier sind ja auch so viele, ich glaube Siemens, Healthineers sind auch mit dabei. Ich glaube, dass das Abo-Modell steckt noch so in den Kinderschuhen, das war ja auch schon damals so diese Idee. Ich glaube, das Unternehmen ist seiner Zeit voraus.
Okay, ja, die Umsätze sind jetzt nicht wirklich wachsend, das ist ein bisschen schade, also nur geringfügig und all das nicht unbedingt einfach. Aber gut.
Aber die Aktie wächst beim Gewinn ordentlich, zweistellig, beim Umsatz.
Ja.
Also,
ja gut, ja, Gewinn hat man erst erreicht.
Wir
ne?
haben eine Net Revenue Retention Rate von über 100%. Also das die Kunden auch gut, geben auch mehr Geld aus im nächsten Jahr.
Das stimmt. Der Ausblick zeigt, 410 Millionen sollen in diesem Geschäftsjahr stattfinden, bis 414 Millionen. Das wäre jetzt im Wachstum zum letzten Jahr tatsächlich eher schwach, muss man sagen. Ja. Ne? Eher ein Rücklauf. Und das ist natürlich für ein ambitioniertes, gut wachsendes Unternehmen oder ein Geschäftsmodell, was ja eigentlich skalierbar sein sollte, da gar nicht so gut. 7,4% hat man zum Beispiel in den letzten Quartalszahlen schon eine Weile her, also war am 28. Februar, 7% Umsatzwachstum generiert. Das war auch unter dem, was erwartet war. Mhm. Immerhin war da halt der Gewinn höher. Also sie fangen an, zumindest im Gewinn so ein bisschen zu skalieren, hier irgendwie profitabel zu werden. Aber wie gesagt, für mich Red Flag wäre einfach schon, wenn man anfängt, mit Banken Gespräche zu führen, ob man einen größeren Partner findet zum Übernehmen
aber
oder fusionieren.
Aber wäre doch eine schöne Spekulation, dass sie dieses Jahr noch jemanden finden.
Ach, naja, das ist immer so.
Ich will nicht reinquatschen, aber
es gibt ja auch immer so Hochzeitspartner, die man vielleicht gar nicht zu einer Hochzeit will. Ne?
Ja, und?
Ja, und? Dann finden sie es eben
nicht. Wie viele Menschen heiraten und heiraten irgendwann nochmal?
Ich drehe das um und sage, bis Ende des Jahres hat Suora keinen gefunden.
Nein.
Wir werden keine Übernahme, keine Fusion sehen mit irgendeinem anderen. Also vielleicht übernimmt Suora vielleicht noch irgendeine kleine Muggelbude, wie Max Koch sagen würde. Aber
wird Suora
nicht fusionieren mit einem größeren Partner.
Oder gekauft werden.
Oder auch nicht gekauft werden. Also beides wird nicht stattfinden. Sie werden keine Mutti finden, sagen wir es kurz. Ja, Mutti gesucht, Mutti nicht gefunden.
Okay.
Was soll man machen?
Wer auch nach ein paar schönen Bräuten sucht.
Ich dachte nach Muttis.
Ist die Reederei Hapag-Lloyd. Und sie will mit Beteiligung an Hafenterminals wachsen. Und das ist natürlich eine brutal interessante Strategie. Dass das kartellrechtlich überhaupt erlaubt ist, finde ich schon sehr interessant. Aber es scheint zu funktionieren, weil sie haben aktuell schon Beteiligung an 20 Terminals und wollen 10 bis 15 weitere Hafenterminals an strategisch wichtigen Orten wollen sie sich beteiligen bis 2030. Und das finde ich ziemlich krass, wenn man auch sich überlegt, Hapag-Lloyd will, wenn möglich, die strategische oder operative des Geschäfts an der Kaimauer haben. Hm. Das ist ja schon mehr als eine kleine Beteiligung. Das ist ja schon eine richtig starke Beteiligung, also über 25%. Bisher hat das Hamburger Unternehmen Anteile an der Hansestadt Hamburg, Wilhelmshaven, Häfen in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Darüber hinaus wird nun in der Nahe oder im Nahen und im Fernen Osten gesucht. Das ist natürlich auch nochmal interessant, wenn man da die Möglichkeit hat, weil für Hapag-Lloyd ist das natürlich auch ein Schlüsselmarkt, ebenso wie Afrika, Südostasien und der Pazifik-Linienverkehr. Hapag-Lloyd, auch so eine Aktie, hohe Dividendenrendite meistens, aber kommt auch nicht wirklich vom Fleck, weil immer wenn es gut läuft, dann knallt es auch in der Kasse der Aktionäre. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, absolut. Wenn Sie wirklich Sondereffekte, also wir haben letztes Jahr nur mal so, by the way, 63 Euro Dividende gezahlt, weil das Jahr eben so gut lief, dass man pro Aktie knapp 100 Euro erwirtschaftet hat. Das ist natürlich ein Sonderfall und auch wirklich wahnsinnig, dass man so viel dann weitergibt. Ne? Hut ab, da war die Aktie aber deutlich höher, muss man auch sagen. Also sprich, wenn man das jetzt so mitgenommen hätte und behalten hätte, wäre die Aktie auch schon wieder sehr stark eingebrochen. Seit dem Zeitpunkt, das darf man auch nicht ganz unterschlagen bei dieser Betrachtung. Für das, glaube ich, vergangene Jahr sind es jetzt 9,25 Euro je Aktie, was trotzdem noch eine ordentliche Dividende ist, eine ansehnliche. Aber hier ist man eben immer so, also finde ich so recht gut, dass man den Aktionären, ich sag mal so ein bisschen dynamische Dividenden zahlt, je nachdem, wie gut das Geschäftsjahr läuft. Und hier kann man auch sagen, steht Hapag-Lloyd dazu selbst ein, dass sie halt nur mal Zykliker sind. Da kommen sie nicht drum herum. Wenn die Weltwirtschaft nicht gut läuft, dann läuft es bei denen auch nicht ganz so gut. Und da ist eben das Geschäftsmodell, immer wieder steigende Dividenden über die Jahre hinweg auszuschütten, nicht ganz machbar. Deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut. Auf einem niedrigen Niveau ist das durchaus eine Möglichkeit, hier mit zu partizipieren. Man muss sich bloß mal ausrechnen, gerade wegen der US-Kanal-Thematik.
Ja. Das meiden sie aber. Da sind sie komplett
raus. Ich weiß, aber sie waren ja, deswegen hatten sie ja Umsatzschübe ohne Ende. Ja, haben ja den Containerpreis, der ist ja in die Höhe gegangen ohne Ende, weshalb sie im Jahr 2022 34 Milliarden gemacht haben und letztes Jahr, obwohl es ja trotzdem noch ganz gut lief, 18 Milliarden. Ja, und das waren dann auch bloß 4 Milliarden weniger als 21. Also man sieht, diese schwankenden Umsätze sind natürlich enormst. Auch das Gleiche zählt natürlich auch für die Gewinne, ganz klar. Aber am Ende des Tages wird weniger Welthandel stattfinden, das glaube ich nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Geschäftsmodell langfristig schon erfolgreicher ist als heute.
Ja.
Und wie am Ende die Waren von A nach B kommen, ist die andere Frage. Aber sie werden von A nach B kommen müssen.
Also wer, ja, ganz wichtig, vor 5 Jahren eingestiegen ist und jetzt hier eine Rendite nach Dividenden von 457% auf den Tag genau hat, bitte. An Gewinnmitnahme ist noch nie jemand gestorben, oder?
Ich finde deinen Zeitpunkt schlecht. Das hätte man eher machen sollen.
Ja, aber du hast ja die Dividenden alles und jetzt hast du 457% ja.
Ich würde eher jetzt, also wenn ich nicht hätte halten wollen, hätte ich eher definitiv eher verkauft.
Ja.
Weil da war die Aktie also innerhalb des Trends einfach zu heiß gelaufen. Das hätte man durchaus machen können, wenn man sagt, ich habe vor zu verkaufen, hätte man das eher gemacht. Jetzt ist schon eher der Punkt wieder, wo ich sagen würde, könnte man so jetzt mal überlegen, wieder einzusteigen auf längerfristige Sicht. Denn im Big Picture sind sie im Aufwärtstrend, der intakt ist. Also auf dem Niveau würde ich es tatsächlich nicht mehr verkaufen, auch wenn ich jetzt so viel Plus gemacht hätte.
Ich guck mal hier.
Würde ich tatsächlich nicht machen. Aber das ist natürlich strategieabhängig. Ne? Aber charttechnisch würde ich sagen, die 100 haben wir schon gesehen. Die hat sich nochmal bestätigt. Ja, ist halt ein sehr schwankendes Thema. Ne? Also du kannst auch schnell mal durch politische Aktionen auch wieder stärker getroffen sein. Das ist ja keine Frage. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber generell, glaube ich, gibt es hier aktuell mehr Chance als Risiko.
Ja.
Würde ich behaupten.
Also wirklich cooles Unternehmen auf jeden Fall.
Generell,
also,
klar.
Also ja groß. Man partizipiert wirklich von der Weltwirtschaft. Frage der Woche.
Ist heute eigentlich Thema der Woche.
Zum Thema der Woche.
Genau, ja.
Und jetzt kommen wir zu meinem Top der Woche und es ist die Deutsche Bank. Weil die Deutsche Bank hat nämlich dem eigentlichen Top der Woche Sixt, ja, eine positive Gewinndynamik bescheinigt und hebt die Aktie auf bei. Und ich glaube, Marcel, die Analysten sind zu spät. Ich glaube, jetzt, wo die Deutsche Bahn sich wieder einbekommen hat, die Lufthansa irgendwie wieder fliegt, könnte ich mir vorstellen, dass die Mietwagenpreise wieder fallen. Und weil die letzten Monate, kann ich dir so eins sagen, es war unfassbar.
Ja, musst dazu sagen, du bist ja quasi Dauerkunde über deine Firma.
Ich gebe jetzt ein bisschen an. Ja. Sixt Diamond.
Okay.
Diesen Status bekommst du nur verliehen.
Auch nicht als Aktionär bekommt man das.
Nein, nein, das ist so ich weiß nicht. Und Sixt schafft es irgendwie, dieses coole Orange, muss man ja auch sagen. Und sie schaffen es irgendwie, ihre Mitarbeiter auch zu motivieren, sich selber abzuschaffen. Weil es gibt ja diesen, ja, das ist Wahnsinn. Das ist, die zeigen dir, also die haben eine Challenge. Ja, also früher war die Challenge, nachdem du das Auto angemietet hast, kriegst du eine E-Mail. Und da wird dann gefragt, wie fanden sie den Service? 1 bis 5 Sterne. Und die kriegen richtig Kohle, wenn du denen 5 Sterne gibst. Deswegen, ja, wenn es ihnen gefallen hat, geben sie mir doch 5 Sterne.
So wie wir, mit schlechten Witzen.
Genau, so wie wir mit schlechten Witzen. Also wir sind eigentlich nicht besser als die Sixt-Mitarbeiter. Mhm. Aber wir schaffen uns nicht selber ab. Weil jetzt gibt es eine neue Challenge. Die nennt sich, zeige dem Kunden, wie einfach der Mobile-Check-In funktioniert, damit er nicht mehr zu der Person an den Schalter gehen muss.
Ja.
Und das ist so geil. Du kommst dahin an den Schalter und dann sprechen sie aktiv an. Könnten Sie mich unterstützen? Bei was denn? Ich muss eigentlich los. Ach, geht ganz schnell. Wir haben gerade so eine aktuelle Challenge. Wenn Sie den Mobile-Check-In machen, ich ziehe mir das mal hier kurz auf meinen Rechner, zeige ich Ihnen mal. Gucken Sie mal, klicken Sie mal. Und dann klicken die das auch noch für mich durch. Und dann sage ich, ja, aber gucken Sie mal, das Auto ist ja gar kein Upgrade. Ah, warten Sie, wenn Sie das über mich machen, den Mobile-Check-In, gebe ich Ihnen noch kostenlos ein Upgrade. Geil, Katsching, gemacht. Aus einem kleinen Zitronenkaktus wurde ein BMW X3. Aber jetzt hat er mir halt gezeigt, wie ich in Zukunft, wenn ich zum Beispiel mit dem Zug fahre oder fliege, direkt nach Landung, das geht 45 Minuten vorher, gehst du auf die SMS, möchten sie den Mobile Check-In nutzen, klar, kein Thema, und dann gehst du direkt zum Parkhaus, da ist so ein richtig, ich bin in 2 Wochen in Brüssel, da mache ich euch mal ein Bild von diesem Kasten, der hat einen QR-Code, das kennst du, den QR-Code, zack, Fach geht auf, wie bei so einer Packstation, du kriegst den Schlüssel, gehst zum Auto und fährst los.
Ja.
Das ist die Zukunft.
Ja, ähnlich wie bei Max.
Also innovativ, also wie Sixt das schafft, ich weiß es nicht. Also unfassbar. Und sie profitieren natürlich von der Unfähigkeit der Bahn und der Lufthansa und schaffen es jetzt sogar noch, wie gesagt, ihre Personalkosten selber zu reduzieren, indem sie einmal kurz investieren in die Mitarbeitenden. Für mich ist es die Sparplanaktie schlechthin, wenn man das machen möchte, das im Depot haben will. Es hat eine gewisse Zyklik. Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich dachte immer so, das Geschäftsmodell Autovermietung, das wird alles durch Carsharing ersetzt und so, aber das ist einfach in unserer Zeit viel zu früh gedacht. Ich glaube, wir haben ja locker noch 10 Jahre.
Ja, also ja, das kann alles noch ein Stück dauern, das stimmt. Ja. Was ich halt bei SIX ein bisschen schade finde, dass man halt einfach, also rein aktientechnisch bekommt man hier einfach keinen Drive rein im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl das so erfolgreiche Jahre sind. So viele Sondereffekte, die sie für SIX am Ende sprechen, hat die Aktie hier tatsächlich eher eine Volatilität als einen rasanten Anstieg erlebt. Und das ist wirklich ein bisschen schade. Kann natürlich auch heißen, dass hier viel Luft nach oben ist, halt wenn der Knoten mal platzt, dass es hier mal richtig abgeht, aber davon bin ich tatsächlich nicht überzeugt, denn selbst wenn das letzte Quartal richtig gut war, richtig, richtig gut, von mir aus mega überzeugend war und das Geschäftsjahr war Bombe, die Zukunft wird gehandelt und auch da ist wieder die Frage, hält das Niveau dieses Unternehmen oder eben nicht, und da kann es natürlich ein Investment Case sein, die Kosten werden gesenkt, ne? Man hat höhere Gewinne, das ist natürlich hier bei einem Dividendenwert, wie SIX einer ist, auch durchaus attraktiv sein kann. Ich finde auch, die Bewertung ist nicht hoch, gerade die Vorzugaktie hat ja hier ein sehr geringes oder sehr geringe Kennzahlen. Die Dividende wird sicherlich auch nicht ganz schlecht ausfallen.
Weißt du, wovon man auch so gar nichts hört? Weißt du noch damals, VW hat ja Europcar übernommen.
Ja.
Da ist
nichts. Ja, müssen wir nicht mehr berichten. Ist ja im VW-Konzern drin und da musste man jetzt mal aufblättern. Bei der Überschrift.
Wie viel das beisteuert zum Betriebsergebnis.
Ja, war halt die große Vision. Ja. Überraschend, muss man sagen, war mein Top der Woche. Ich hatte eigentlich nichts Böses im Sinn, bin da mal durchgeslidet und habe gesehen, dass im DAX sich ein Gewinner befand, und zwar Adidas. Mit einem doch ordentlichen Kurssprung nach wirklich überraschenden Anhebungen der Prognose für nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinn, konnte eben schon in den Q1 deutlich gesteigert werden. Wachstum des Umsatzes soll jetzt im gesamten Jahr mittlerer bis hoher einstelliger Prozentbereich sein. Das war ja vorher eher unterer bis mittlerer. Betriebsgewinn bei 700 Millionen statt 500 Millionen Euro, auch das eher positiv. Das erste Quartal war in allen Belangen stärker, also wirklich auch allen Kanälen, in jeder Region gut gewachsen. Tolle Aktien in dem Moment, weil die Aktie natürlich 8% nach oben, auch ich sag mal den Aufwärtstrend der Erholungsbewegung weiter fortsetzt dadurch. Könnte auch ein gutes Zeichen für Nike sein, das war so eher die Quintessenz für uns, weil wir Nike investiert sind.
Auch über unseren Fonds, schauen wir mal ganz kurz rein, wo wir stehen, 3,7% im Plus.
Ja, wunderbar, ne? Ist natürlich jetzt noch nicht üppig, aber immerhin, und Adidas muss man sagen, Hut ab, wenn sie es schaffen, hier das so durchzuhalten für das Gesamtjahr, ist dann die Prognoseanhebung erstmal wieder für, ich sag mal, auch den starken Abverkauf, den Aktionäre hier erleiden mussten in den letzten zwei Jahren, ist das doch mal eine schöne, positive Nachricht.
Aber Harry, warum haben die denn dann die Köln nicht genommen und jetzt hier der deutschen Nationalmannschaft? Ich weiß es nicht. Ja,
weil 100 Millionen halt auch schon
einfach jetzt haben ein wir Siebte. Hier diese Scheiße von Nicke.
Ja.
Brauche ich nicht.
Nee, Sauerei. Aber 100 Millionen sind halt auch einfach schon mal ein Siebtel des Jahresgewinns.
Da könnte ich mich aufregen.
Für einen Partner.
Nee, das müsste es dir auch schon mal wert sein.
Ja, wollten die auch Formel 1 sogar irgendwie? War da jetzt nicht der nächste Coup geplant, dass die in der Formel 1?
Adidas Formel 1 Team?
Aber Adidas wollte da Sponsor werden für ein Team. Ich habe es aber nicht genau gelesen. Müsste man sich nochmal reinschauen.
Adidas. Genau. Sponsor Formel 1.
Da gab es wohl die ein oder anderen Gerüchte. Vielleicht
demnach hat man wird Adidas ab der Saison 2025 der offizielle Ausrüster von Mercedes.
Siehste. War gar nicht so weit hergeholt. Also da ist das Geld hineingeflossen. Ne? Wie auch dem auch sei, ist doch erstmal erfolgreich. Und Adidas profitiert natürlich aktuell vom aktuellen Trikot der deutschen Nationalmannschaft, denn das Auswärtstrikot ist einfach nach wie vor der absolute Renner.
Adidas.
War auch die beste Werbung, weil alle diskutiert haben darüber und schon.
Warum hat man eigentlich?
Keine Ahnung. Irgendwelche Belanglosigkeiten, ich weiß es nicht.
Gibt's für 99 Euro bei Sportcheck.
Ja, siehst du?
Du weißt ja, ich bin ein kleiner Kerl, ne? Ich kann die größte Kindergröße tragen bei Fußballtrikots.
Da sparst du echt Geld, ne?
Ich spare da richtig Kohle. Nee, das ist kein Witz. Ach so, weil das rosa ist wahrscheinlich.
Ja, das
hier Größe ist 176. Das kannst du nicht tragen. Ja. Soll ich mir das mal bestellen?
Ja, bestell dir das mal. Ich will dich dann nächste Woche hier im Trikot sitzen.
Schland!
Das machen wir zur EM-Zeit. Komm, lassen wir uns die Zeit noch. Juni ist ja auch nicht mehr so lange.
Verfolgst du das? Bist du da so ein richtiger?
Ja. Witzigerweise arbeite ich auch nicht allzu viel im Juni. Ich habe da eine relative Auftragsflaute. Das ist halt so ein Sommerloch. Und das ist natürlich insofern ganz gut, das kann man einfach nutzen, um dann als Fußballfan natürlich auch tollen Fußball zu genießen.
Nee, 1,64, da bin ich größer.
Aber ein Trikot kaufe ich mir trotzdem nicht. Werde warten, bis Nike
Sponsor ist. Du kannst auch nicht in der Trikot kaufen.
Ich warte, bis Nike Sponsor ist, damit es sich auch für Nike lohnt.
1,64, findest du das schön?
Oh, würde ich finde das auch nicht schlimm, aber es ist nicht diskutabel.
Die haben wegen der Farbe diskutiert, die Leute?
Ja, nee, klar, wegen der Optik. Aber
ganz ehrlich, da geht man einfach wieder zurück zu Schwarz-Weiß-Fernsehern.
Ja, man kann auch einfach das Heimtrikot kaufen, wenn man da ein Problem mit hat. Ne? Was ist das für eine Scheißdiskussion? Außerdem muss man sagen, ist die Frauennationalmannschaft mit den gleichen Trikots ausgestattet und dafür ist es doch auch wieder
in Ordnung. Schwule Mädchen!
Ja, da gab's ja dieses Lied, ne? Fettes Brot war das.
Fettes Brot wusste es schon immer.
Da haben wir es, naja.
Kommen wir zu meinem Aufreger der Woche. Und wir bleiben in Deutschland. Der Netzausbau, und dieses Mal ist es nicht der Netzausbau von dem Mobilfunk, sondern Stromengpass in Oranienburg. Gott, was ist passiert? Die Stadtwerke haben mitgeteilt, dass ab sofort keine Neuanmeldungen oder Leistungserhöhungen für Hausanschlüsse mehr genehmigt werden können. Somit sollen keine neuen Wärmepumpen, Ladesäulen und Industrieflächen mehr ans Netz gehen. Dafür ist das Stromnetz offenbar gar nicht stark genug. Oh mein Gott. Justin Timberlake hat gerade angerufen. Cry me a river. Wer hätte das geahnt, dass das passieren könnte? Sehr viele. Aber es wurde natürlich wie immer in Deutschland nichts übernommen. Ist das Kind im Brunnen gefallen? Gucken wir auch mal, ob es in anderen Brunnen auch noch Wasser gibt, bevor wir das Kind aus dem Brunnen holen.
Ja, so nach dem Motto.
Also, es ist Wahnsinn. Drei Gründe für den Stromengpass. Marcel, du wirst es nicht ahnen. Punkt Nummer eins. Strombedarf wächst, der Bedarf nach Wärmepumpen und Ladesäulen. Zweitens, die Menschen ziehen immer mehr in die Städte, sodass mehr Anschlüsse nötig werden. Und drittens, der hohe Ausbau oder der Ausbaubedarf bei einer gleichzeitig niedrigen, und jetzt haben wir wieder mein Lieblingswort, regulatorischen Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber bei der Finanzierung notwendiger Investitionen in die Infrastruktur. Das macht einfach keinen Bock. Und genauso ist das ja bei großen Konzernen. Ist ja auch immer toll bei uns, ja. Also erstens regen wir uns auf, dass die blöden, bösen Immobilienkonzerne alles bauen und die Mieten so teuer machen. Dann steigen die Zinsen, dann hören sie auf zu bauen. Dann regen wir uns wieder auf, dass sie nicht mehr bauen. Und so ist das hier auch so ein bisschen. Jetzt wollen die gierigen Stromkonzerne noch was abhaben, weil ihre Eigenkapitalverzinsungen einfach beim Ausbau viel zu niedrig sind. Hausgemachte Probleme.
Eine verlässliche Quelle hat mir gesagt, natürlich wieder immer keine Namen, aber
Mr. X?
BMW-Werk hier in Leipzig,
ja,
möchte sich Solarpanels aufs Dach basteln, damit die quasi sich selber auch mit versorgen können.
Aber
das Stromnetz und das ganze, die Infrastruktur des Stromnetzes ist nicht dafür bereit, so viel aufzunehmen, wie dort gewonnen werden kann, weil die Fläche sehr hoch ist. Das heißt, bei Sonnentagen gibt es sehr viel Stromgewinnung, was auch durchaus natürlich dann eingespeichert werden müsste. Kann das Netz nicht ab, ist nicht dafür vorbereitet. Das heißt, man könnte grüner werden, kann es aber aufgrund der schwachen Ausbau oder Netzausbaus nicht
was
werden.
Auch wieder geil ist, die Woche habe ich eine Reportage gesehen über Atomenergie. Wir hatten ja auch so ein Atomforum in Europa. Und da hieß es, ja, das ist die Zukunft etc. Aber unser deutsches Netz wird wahrscheinlich das gar nicht tragen können. Weil du musst dir das vorstellen, früher gab es Atomstrom und die speisen ja immer gleich ein. Und wir haben ja jetzt so ein Up and Down, ja, also Heidepark Soltau ist ein Scheiß gegen unser Stromnetz. Immer hoch und runter die Achterbahn. Und da ist das Problem, dass wir teilweise diese viel zu viel Überkapazitäten haben können, dass man dann vielleicht sogar Atomkraftwerke runterregulieren müsste. Ein Riesenaufwand, aber also
naja, alles nicht so gut gemacht, ne?
Es ist unfassbar, aber wir sind ja hier ein Podcast, wir wollen nicht nur Probleme ansprechen, sondern sie auch lösen.
Also.
Und deswegen habe ich für die drei Probleme drei Lösungen mitgebracht. Die erste Lösung ist eigentlich die schönste Lösung, also weil das erste Problem ist ein massiver Bedarf an Wärmepumpen und Ladesäulen. Daikin. Wärmepumpen, Daikin, die Aktie auch brutal runtergekommen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Daikin Aktie. Und da sehen wir die Aktie ja, also innerhalb von einem Jahr -31%. Und da ging es richtig runter, ne?
Hui.
Aber wir sind hier auf einem 52-Wochen-Tief heute sogar angekommen.
Ja.
Also könnte meines Erachtens dann interessant sein. Du würdest jetzt wahrscheinlich wieder sagen, Abwärtstrend etc. Dann sage ich, oh, Monsieur, Sparplan.
Naja, der Aufwärtstrend ist gebrochen.
Ah, Sparplan im Abwärtstrend.
Beide Dip, sagt Philipp.
Zweitens, mehr Menschen ziehen in die Städte, sodass mehr Anschlüsse nötig werden. Vonovia. Ganz klar, die Leute ziehen in die Städte. da haben wir wieder Probleme. Also ja, kann man die Mieten wieder hochsetzen, weil die Stadt dann jetzt auf einmal nicht baut. Ja. Und drittens, Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber, da kann man nicht investieren, sollte man auch lieber nicht. Also man könnte vielleicht über E.ON in den Netzausbau etc. Aber ich habe mir das nochmal durch den Kopf gelassen. Ich bin ja so ein kleiner E.ON-Fan, hast du ja immer so ein bisschen rausgehört.
Ja, absolut.
Jetzt bin ich das nicht mehr. Keine Regulierung im Depot.
Okay, ja.
Ja,
ja, oder man kann davon profitieren.
Wie denn?
Na, Vonovia, ganz klar.
Ja, genau, also, aber nicht hier diese Eigenkapitalverzinsung und sowas. Ja,
also ach, das ist bestes alles. Beispiel, Regulierung profitieren, muss man sagen, ist tatsächlich Vonovia, weil Mietpreisbremse wurde verlängert.
Ja.
Also die Attraktivität, Neubauten zu finden aus Investorensicht ist ja oder irgendwelche überhaupt zu erbauen, ist ja quasi so gering, dass Vonovia mit seinen Beständen da hier natürlich ganz solide wachsen kann. Naja, also da muss ich sagen.
Ja, dann ziehen ja auch die Menschen weniger aus, ne?
Das ist einfach schon aufgrund dessen, sie müssen jetzt das Geld, was sie eigentlich für Neubauten auch bereithalten könnten, müssen sie ja jetzt für die Modernisierung wieder herlegen, weil das neueste Gesetz regulierungstechnisch natürlich die Häuser betrifft, ne? Oder die jeweiligen Immobilien, Bestandsimmobilien. Und das muss man sagen, da geht ja auch wieder Geld verloren, nur damit man energieeffizienter wird. Also die Frage ist immer, welches Problem man lösen möchte mit der jeweiligen Regulierung. Oftmals löst man keines und schafft noch ein weiteres. Kommen wir zu meinem Flop. Ich habe ja auch noch einen.
Ja,
und zwar Autodesk. Ein Unternehmen, was ich Anfang der Woche, also am Montag.
Hast du nicht sogar investiert?
Ja, Philipp, genau. Oh. Lass mich aussprechen, dann schaffe ich es auch dir zu sagen, dass ich am Anfang der Woche diese Aktie verkauft habe, weil die Aktie erstmal den Trend kurzzeitig gebrochen hatte. Mhm. Und ich natürlich aufgrund der Unsicherheiten des Iran-Angriffs auf Israel da auch, ich sag mal, ein bisschen Cash locker machen wollte, um woanders wieder Möglichkeiten zu finden zum Einstieg. Jetzt muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass ich Autodesk verkauft habe, denn die Aktie kam danach erst, also sprich am Dienstag, sehr stark unter Druck, weil eine interne Untersuchung zur Berechnung des Free Cashflows und der Betriebsmargen wurde eingeleitet. Die Praxis scheint hier nicht ganz perfekt gewesen zu sein, zumindest nicht für die Aufsichtsbehörden. Aber man hat es immerhin selbst gemeldet, selbst scheint es aufgefallen zu sein, also es ist erstmal gut. Das Autodesk selber rechnet nicht mal mit einer Revidierung der Zahlen, sondern einfach nur eine Richtigstellung. Der Jahresbericht, der kann aber jetzt eben nicht ganz fristgerecht eingereicht werden aufgrund dieser Nachprüfung. Was wiederum mögliche Folgen haben könnte für das Listing an der Nasdaq. Weil da ist es rigoros, wenn du was nicht timetechnisch oder zeittechnisch nicht einhalten kannst, dann kann es sein, dass da schnelle Folgen sind. Wird aber vom Management auch noch nicht erwartet, weil man das wohl doch recht schnell dann nachtragen möchte. Dennoch hat es der Aktie natürlich nicht gut getan. Die Aktie ist wieder zurück in dieser alten Konsolidierung. Eigentlich hatte ich sie gekauft, nachdem sie aus dieser Konsolidierung ausgebrochen sind nach oben. Das war auch ein guter Kauf, denn danach ist die Aktie gut gestiegen. Und eigentlich auch ganz gut konsolidiert auf diesem Platz. Und jetzt ging es aber stark nach unten aufgrund der Nachrichten. Und deswegen bin ich ganz froh, da rausgegangen zu sein. Was war in dem Fall immer Glück. Ansonsten wäre ich jetzt wieder ein bisschen im Minus.
Also dieses Unternehmen hat ja aber auch Margen. Mein Gott, 91% Bruttomarge.
Ja, das ist schon hart. Also generell, wenn da nichts dran ist, das revidiert ist,
steigst im nächsten
Quartal, das Geschäftsmodell ist absolut intakt. Ne? Da gibt es jetzt eigentlich nichts zu meckern. Die Zukunftsaussichten sind super. Mhm. Also da würde ich jetzt...
Ja, würdest du dann wieder einsteigen?
Dann würde ich bei charttechnisch gegebener Situation einsteigen, wenn es sich gerade anbietet. Weil eigentlich wollte ich das Unternehmen längerfristig halten. Aber genau, geopolitische Risiken sind halt auch immer so ein Thema. Und ich hatte dort halt Gewinne, warum nicht sichern? Ja. Wenn dann die Märkte nach unten drehen, dann kann man das durchaus mal machen.
Das hast du richtig gemacht.
Ach, ja, ist schwierig. Aber ich würde wieder einsteigen, ja. Also wenn da nichts dran ist, ne? Wenn da wirklich große, grobe Fehler, große Revidierungen stattfinden, dann ist das für mich eher eine Red Flag, weil da möchte ich mich schon verlassen können müssen.
Worauf du dich verlassen kannst.
Okay.
Eins ist sicher, die Rente. Und
liebe Grüße.
Und wir haben die Woche eine Frage der Woche bekommen. Ich weiß nicht, ob du sie schnell findest, ob du sie vorlesen könntest. Weil
kann ich.
Gerade genau. Mit meinem Handy auf. Hast du bis dahin, bis du es gefunden hast, una speculaciona für uns?
Ich habe da schon eine aufgesagt heute, eine Spekulation. Stimmt. Und ja, Mensch, Philipp.
Ich muss dir mehr zuhören.
Das wäre schon wirklich manchmal ganz schön. Es wurde uns geschrieben. Ich sag mal den Namen nicht, deswegen, also derjenige weiß es natürlich auch.
Außer er heißt Philipp und hat keine Ahnung.
Genau. Also Hintergrundinformation. Ich bin 41 Jahre alt und möchte bis 65 meinen Polster aufbauen, um dann eben in Rente zu gehen. Ich habe dafür 300 Euro monatlich. Was würden wir da nahelegen? Eine Kombi zwischen ausschüttenden oder thesaurierenden ETFs empfehlen wir vielleicht. Also wir empfehlen generell nicht, aber hier steht jetzt erstmal, also
würdet würden wir
ihr
machen?
Genau. Würdet ihr zum Beispiel 100 Euro zu den 300 Euro auf das Depotkonto legen, um in Schwächephasen nachzukaufen innerhalb eines Sparplans oder den auch mal aussetzen? Und ja, da ist die Person natürlich für jeden Input dankbar und das haben wir gleich aufgegriffen, weil wir das natürlich als gute Idee finden, dahingehend eine gute ETF-Strategie rauszuholen.
Also ich glaube, ich kann im Namen von uns beiden sprechen, dass wir persönlich immer ausschüttende ETFs bevorzugen würden. Wieso? Wir haben keinen Bock im Alter Anteile zu verkaufen. D'accord?
Ja.
Das also macht für uns irgendwie wenig Sinn. Das ist auch so, das fühlt sich nicht richtig an.
Ja.
Das ist so wie ein Teil vom Haus zu verkaufen.
Ja, immer so ein paar also Ziegel so ein, oder so.
Ja, ja, genau. Hier ein Ziegel, da ein Dach und dann irgendwann fängt es an zu tropfen.
Ja.
Dann ist es soweit.
Ja. Hast du die Treppe verkauft, kommst du mir raus.
Richtig. Also alles doof. Hm. Und ich spare ja selber den MSCI World und habe mir aber auch die Frage gestellt, tatsächlich 2-3 Tage vorher, jetzt musst du das ganze Thema mal ein bisschen aktiver angehen. Und habe so ein bisschen wirklich ganz viele ETFs rausgesucht. Also erstmal einen ausschüttenden ETF. Dann natürlich auch soll so ein bisschen Dividendenwachstum sein, aber auch ich möchte eigentlich jeden Monat Geld bekommen, also jeden Monat Cashflow haben. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, ein ETF-Musterdepot heute einfach mal zu präsentieren, dessen ETFs alle 3 Monate ausschütten und das auch in unterschiedlichen Monaten. Das heißt, wir kriegen jeden Monat Cashflow. Und eine Sache ist vielleicht ganz wichtig. Der Vanguard FTSE All World High Dividend ist unserer Meinung nach nicht so gut geeignet dafür. Warum? Er hat mehr als 2000 Unternehmen drin. Er ist einfach viel zu groß, um da wirklich irgendwie ein bisschen Performance auf die Straße zu bringen. Nichtsdestotrotz haben wir das auch nochmal ausgerechnet. Ja, also ganz, ganz wichtig. Ich würde sagen, wir starten mal mit diesem Szenario 24 Jahre. Wenn man jetzt, Marcel, 100, oder er sagte ja 300 Euro im Monat, ne? 300 Euro im Monat in genau diesen investieren würde, dann würde man im Jahr 3.600 Euro einzahlen. Wir haben den Mittelwert der Dividende genommen von exakt 3% ungefähr und ein Kurswachstum von 8,2% im Mittel. Das bedeutet, je 3.600 Euro Einzahlung, also 300 Euro im Monat, erhält man im Jahr 108 Euro Dividende. Die Dividende wird im Schnitt um 1,5% nur gesteigert. Ja, also da sieht man wieder, man hat so viele Zyklika drin und das, da kommt nichts Nachhaltiges wirklich. Nichtsdestotrotz gehen wir auch in diesen Modellen davon aus, dass der ETF oder dass man persönlich selber wieder die Dividende anlegt. Ja, also zum Zeitpunkt, wenn man sie erhalten hat. So, nach 26 Jahren, wenn man 300 Euro jeden Monat einzahlt, es ist schon enorm, komm raus, 479.000 Euro und 239 Euro. Das ist viel. Macht eine Dividende von 14.377 Euro im
Jahr.
Ja, also tippen wir es mal ein, 14.377 durch 12, jetzt ziehen wir mal noch 25% ab, 0,75, kommen wir auf eine Netto-Dividende von ungefähr 890 Euro pro Monat. Easy. Simpel. Ich glaube auch die Chance, dass man das kriegt, ist relativ realistisch, aber wir sehen natürlich auch hier den Zinseszins. Ja? Nach 10 Jahren hat man gerade mal 60.000 Euro eingezahlt. Nach 20 Jahren sind es schon 237.000. Also da geht es exponentiell nach oben. Schöne Lösung für alle, die es einfach haben wollen. Dividende ist mit dem Titel fertig. Jetzt haben wir noch drei weitere ETFs rausgesucht. Den blenden wir jetzt mal aus, wo man ein bisschen mehr PS auf die Straße bringen könnte. Und ich möchte chronologisch anfangen, dass wir mit dem anfangen, der im Januar, April, Juli und Oktober auszahlt. Wir nehmen an, wir investieren die 300 Euro zu gleichen Teilen, also je 100 Euro, sprich 1200 Euro. Und da haben, also im Jahr, und da haben wir den iShares Stocks Global Selected Dividend 100 von iShares genommen und dieser investiert in 100 Unternehmen aus der gesamten Welt mit hoher Dividendenausschüttung. internationales Management mit dem Fokus auf Verträgen. Anlageziel: Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 100 Aktien mit führenden Dividendenrenditen besteht, die unter Unternehmen aus Europa, Nordamerika und asiatischem pazifischen Raum ausgewählt werden. Jetzt schauen wir uns mal an, was ist da eigentlich drin? Ja, man muss sich schon im Klaren sein, in was investiert man da. Und ich sag dir jetzt mal die ersten 10 und du sagst mir mal, welche Unternehmen du davon schon mal gehört hast. Ja, bereit? Mhm. CITIC International Holdings. Mhm. Jan Coal Australia.
Nein.
New Hope Corporation. ABN AMRO Bank. HSBC.
Ja.
Henderson Land Development. ING Group.
Oh.
Legal & General, NatWest Group und Orlean SA.
Ja, also wenige, 4.
Genau. Nichtsdestotrotz, es sind ja halt 100 Werte, dass die alle krachen gehen. Das Risiko, dass einer krachen geht, ist bei 1%. Und man kauft natürlich auch nach. Der ETF, und das muss man auch sagen, schafft es trotz einer Dividende von 5% ein durchschnittliches Wachstum hinzulegen beim Kurs von 7%. Das ist schon enorm, ja, also 12%. Und die Dividende wird so, wir haben einen sehr geringen Mittelwert gewählt von 3,5%. Mhm. Das heißt, wir zahlen jetzt 100 Euro hier ein, dann haben wir nach 26 Jahren 185.000 Euro und das macht eine jährliche Dividende von 9.279 Euro. Nur einer. Im Vergleich der FTSE All World High Dividend 14.377 bei dem Dreifachen der Einzahlung. Machen wir weiter mit dem zweiten Kandidaten und das ist ein ETF, voll nach deinem Geschmack, der Fidelity Global Quality Income. Er zahlt 4-mal im Jahr aus, Februar, Mai, August, November, hat eine Dividendenrendite von 2,5%, strebt aber ein Dividendenwachstum von 10% an, was er auch schafft. Wir haben gerechnet mit 5%, aber 10% Kurswachstum. Bedeutet, nach 26 Jahren werden aus 100 Euro monatlich 199.000. Das bedeutet eine Dividende von 4.991 Euro. Das klingt jetzt noch nicht viel, aber durch die Steigerung, jetzt machen wir das mal 10 Jahre länger, haben wir dann schon 677.000 Euro und 16.931. Also bei so einem Dividendenwachstum sollte man sich Zeit geben. Also ich denke mal, 30 Jahre ist hier ein schönes Mittel. Kommen wir zu den Holdings, Marcel. Mhm. Ich bin gespannt, ob du von diesen Unternehmen schon mal gehört hast.
Okay.
Microsoft, na. Apple, Nvidia, Eli Lilly, Broadcom, Visa, Verizon, ASML und Comcast.
Also doch schon eher die größeren.
Entspanntere Unternehmen, ja, also so Unternehmen auch, die man einfach kennt und das Schöne ist und ich finde, man kriegt auch aus diesen ETFs tolle Investmentideen, man kann sich nämlich die ganzen Bestandteile hier mal runterladen und jetzt haue ich dir mal noch die ganzen bis Position 20 um die Ohren, ja.
Alle?
Na, also die ersten 10 hast du ja schon.
Ja.
Weiter
ja.
geht's. Mastercard, Novo Nordisk, Procter & Gamble, Home Depot, Johnson & Johnson, Merck, Chevron, EA, AppWy und Total Energies. Wenn mir jemand so ein Depot vorlegen würde, würde ich sagen,
passt.
Cool.
Ja.
Also breit diversifiziert, man ja, hat auch sogar ein bisschen Öl und Gas dabei.
Dividendenwachstum und Dividenden ja. sind mit dabei, also all das insgesamt.
Dann weiter geht's auch noch mit FMH, Linde, Caterpillar, Nestlé, Coca-Cola, also Qualcomm, Siemens, Cisco. Hier ist alles so drin, was das Herz begehrt.
Ja.
Und deswegen sage ich das ja. Eine ETF für dich. Also wenn Stimmt. man Zeit hat, würde ich definitiv den Fidelity Global Quality Income fokussieren. Und dann gibt es einen ETF, der mich total geflasht hat. Der VanEck Morningstar Developed Markets. Er schüttet aus im März, Juni, September, Dezember. Auch hier 100 Euro. Dividendenrendite im Schnitt 4,5%. Wachstum beim Kurs 10 und die Dividende geringes Mittel, haben wir gesagt, 4% Steigerung und anlegen. Heißt, mit 26, also in 26 Jahren sind das 12.500 Euro Dividende. Bedeutet, jetzt haben wir 12.500 plus 14.300 plus dann nochmal 9.000, also 9 plus, Marcel, du bist hier der Kopfrechenmeister. Also, bereit?
Mhm.
4.000, also 900, 5.000 plus 9.000 plus 12.
Also was war das erste? Ich habe es.
Das erste war.
Nicht verstanden.
5.
5. Zweite.
Das zweite war 9.
9.
Und das dritte war 12.
Das sind 26.
Und jetzt 26.000 durch 12 mal 0,75 macht schon mal 1.625. Für 300 Euro Einzahlung.
Ja.
Das ist schon richtig, richtig gut.
Sehenswert.
Mhm. Jetzt haben wir das mal durchgerechnet für jemanden, der 20 Jahre alt ist. Der jetzt 47 Jahre und wir sagen 100 Euro. Ja? Also ich glaube, 100 Euro ist etwas, wer unseren Podcast hört, der kann das machen.
Der könnte diesen Sparplan auch tragen.
Ja. Zu gleichen Teilen einbezahlt, ja, 100 Euro bei 33,33 Euro je gedrittelt, kommt auf eine jährliche Dividende in 47 Jahren, wenn die Rente losgeht, von 133.805 Euro. Okay. Also mit 100 Euro.
Ja, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, sehr, sehr jung sind und dann so einen Horizont mitbringen können bis zur Rente, dann ist das natürlich etwas, was schon einen Anreiz gibt.
Aber dann macht es natürlich viel mehr Sinn, jetzt vergleichen wir das mal, ja, 47 Jahre, ob es nicht dann eher Sinn macht, auf ein Pferd zu setzen, nämlich zum Beispiel auf den Fidelity Global Income. Nach 47 Jahren, wenn ihr auf YouTube zuschaut, seht ihr diese Excel. Da sind wir jetzt bei 21.000. Jetzt, man muss das immer an seine Gegebenheit natürlich auch anpassen. Je jünger, desto mehr Wachstum. Jetzt machen wir mal 300 Euro, damit der Rechner hier sagt, Einzahlung 100 Euro. Also 100 Euro, 47 Jahre in den Fidelity Global Income macht 2,5 Millionen Euro und 63.000 Euro Dividende. Jetzt nehmen wir den Stocks, ja, 2,1 Millionen Euro, 108.000 Euro Dividende. Also man darf das auch nicht unterschätzen, wenn man mit einer höheren Dividende anfängt und die Ausschüttung so weiter wachsen. Und in den letzten, den Wanneck, 5 Millionen Euro und 229.000 Euro Dividende. Die Frage ist, beschäftigt euch natürlich trotzdem nochmal mit den verschiedenen Anlagestrategien. Ich glaube, du wärst trotzdem eher derjenige, der sagt, geh in die Qualitätswerte, anstatt in die Unternehmen, die du nicht kennst. Stimmt's?
Generell macht das natürlich immer ein besseres Gefühl, ja.
Ja,
das stimmt.
Jetzt nehmen wir aber mal an, Marcel. Also 300 Euro für jemanden, der in 26 Jahren in Rente geht. Ich. Da würde es aufgeteilt Sinn machen. Da kommt man auf, wenn man es dann alle drei, 4.159 Euro. Jetzt haben wir jemanden, der ist 50. Der hat noch 17 Jahre bis zur Rente. Der kommt dann auf, jetzt kommt's, 479, ist auch noch viel, 497. Und jetzt machen wir, für ein Kind ist das zu viel, aber jetzt nehmen wir mal an, wir sind alle Eltern, 30 Euro, 67 Jahre, 30 Euro. Da kommen wir auf 33.000 Euro pro Monat.
Damit und ist die Altersvorsorge abgebohrt.
Unfassbar.
Ja.
So, jetzt nehmen wir mal an diesen Zehner, ja. Ziehen wir nur beim, oder wir machen jetzt also 90, das heißt 30 Euro nur in den Fidelity Global Income, der die meisten, das meiste Dividendenwachstum hat. Da kommen wir auf ein Vermögen nach 67 Jahren von 8,2 Millionen Euro und einem Monat und einer jährlichen Dividende von 205.000.
Ja, und nur mal dazu gesagt, das sind alles nur kleine Sparraten, ne? Das ist jetzt nichts. Das ist also nichts, wo man sagen muss, man muss
Euro.
Auf große Sachen verzichten, auf große Reisen verzichten oder so.
Wir können es ja mal ausrechnen.
Das ist der Fall.
30 mal 12 mal 67, das sind 24.000 Euro. Wahnsinn.
Ja.
Machen wir mal weiter. Also fürs Kind 30 Euro, einmal Qualität, 205.000. Dividenden, auch hier wieder, hätte ich auch nie gedacht, dass hohe Dividendenrendite mit soliden Wachstum kommt auf 325.000 Euro. Und der One Egg developed 1 Million.
Hm. Ist ein Unterschied, ne? Ja, das ist der Zinseszinseffekt tatsächlich. Ne? Man immer investiert. Die Zeit ist hier ein Riesenthema. Ja. Deswegen sagen wir auch mal mit Geduld anlegen. Nicht erwarten, dass von einer Woche auf die nächste hier das Depot sich verdoppelt. Das ist unrealistisch. Und,
aber ja, ich finde,
man sieht's.
Jeder hat diese 100 Euro. Wirklich.
Ja, selbst 30, 40.
Ja.
Ja, aber selbst ist ja abbildbar, ne?
Selbst 50 Euro sind dann trotzdem noch in 36 Jahren sind das immer noch 693 Euro.
Genau. Man könnte auch sagen, wer Altersarmut erlebt, der ist auch selber dran schuld.
Ja.
Also zumindest in jungen Jahren.
Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, unser lieber Staat
würde das einfach,
würde mit, das Euro einfach mit 10 ja. Euro, mit 10 Euro in den One Act Developed Markets pro Person investieren, dann hätte jeder mit 67 ein Vermögen von 7,9 Millionen Euro und 355.000 Euro Rente im Jahr.
Wäre ja erstmal nicht so schlimm, ne?
Mein Gott.
Ja, aber nur auch nur ein Anteil davon wäre schon gut. Also ja. Alles, was sich so halbwegs selbst trägt, wäre natürlich schon.
Ja, und wenn man dann sagt, man schüttet davon sich 7% aus, das ist ja auch Quatsch. Das ist ja schon, das sind ja nur 4,5%.
Ja.
Das wäre ja noch mehr. Egal, also wir hoffen, wir haben euch damit ein bisschen inspiriert. Je jünger, desto weniger Kapital braucht ihr, desto einfacher ist es.
Genau, aber andererseits ist es nicht zu spät anzufangen.
Niemals. Nein, also selbst.
Denn über die Jahre hinweg passiert trotzdem einiges.
Also selbst jemand, der 200 Euro hat und hat noch 17 Jahre bis zur Rente, kann immer noch auf ein Kapital breit gestreut von einer Zusatzrente von 331 Euro kommen. Genau. Das kriegst du nicht mit einer Riester.
Ja, auch mit anderen Anlageklassen wird das schon wieder schwieriger. Ne? Also ja, insofern ist es nie zu spät. Anfangen, einfach durchziehen und dann auch Geduld haben. Und auch wenn es mal nicht so gut läuft, ein Jahr vielleicht nicht so viel Prozent abwirft, dabei bleiben. Das ist einfach das A und O.
Kommen wir zur Aktie der Woche.
Ist überraschenderweise Amgen geworden.
Hätte ich nicht mitgerechnet.
Ich auch
nicht. Ist irgendwas passiert diese Woche?
Also Amgen gehört ja schon bei den Dow Jones-Werten zu den größeren und natürlich auch zu den gesetzten. Nun ist die Aktie dort schon etwas wieder runtergekommen von dem neuen Allzeithoch, was sie gebildet hatten Anfang des Jahres. Man kann sagen, von 325 ging es runter auf 263, also prozentual ging es schon ein bisschen abwärts. Ne? Ganze 20% Konsolidierung innerhalb eines üblichen Verhaltens dieser Aktie, muss man vielleicht charttechnisch schon mal sagen, weil es einfach ein langfristiger Aufwärtstrend, sehr stabil, aber immer mit einer doch üppigen Volatilität, wenn es dann eben doch mal unten sein darf, dass man einsteigt, kann man hier durchaus mal so eine schöne Rendite mitnehmen, muss aber damit rechnen, dass es danach wieder ein Stück weit runtergeht. Ja. Also es ist eine zähe Aktie, rein jetzt mal, ohne das ganze Inhaltliche zu betrachten, was da in der Pipeline und so ist, rein von der Aktie, vom Chart her ist es etwas, was nicht sehr performanceorientiert ist und wenn, muss man hier am richtigen Moment einsteigen.
3,41% Dividendenrendite gibt es aktuell, das Unternehmen ist auch ein Dividendenwachstumswert, den steigert so im Schnitt um 10% die Dividende, hat eine hohe Verschuldung, das darf man auch nicht vergessen, also mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung sind Schulden.
Das sind 70 Milliarden.
Sie haben eine schöne Profitabilität, Bruttomarge 70%, EBIT-Marge von 28%, sind auch ein Biotech-Unternehmen. Ja, es ist Sparplanaktie, würde ich hier schon wieder sagen.
Ja, beziehungsweise einfach wirklich ein bisschen Timing. Und es ist wahrscheinlich, warum es auch viele jetzt so reingewählt haben für den heutigen Tag, weil die Aktie eben runtergekommen ist. Und vielleicht ist ja jetzt gerade die Chance. Und ich würde sagen, noch nicht. Wartet noch ein bisschen ab. Der Trend kann durchaus, also der Aufwärtstrend, der hat ein relativ stabiles und stabilen Verlauf.
Ja.
Wo die Aktie immer wieder mal auftrifft auf diesen Trend. Und um den zu treffen, braucht es schon noch ein bisschen und da die Aktie eben, ich sag mal, immer noch einige Monate braucht, um sich zu konsolidieren, zu drehen, ist hier noch ein bisschen Platz auf der einen Seite, aber auch noch ein bisschen Zeit und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier noch gut in Richtung 230 Dollar laufen, also nochmal 30 Dollar weniger je Aktie, das ist schon nochmal prozentual ein gutes Stück. Dann kann man drüber nachdenken. Ich halte es mir mit auf der Watchlist. Ich schaue es mir mal an. Sollte es die Chance geben, werde ich sie natürlich gerne wieder mit hier reinbringen. Aber nicht glauben, dass es nächste Woche oder übernächste Woche ist. Ich glaube, das dauert einen Ticken länger.
Kommen wir zur Investmentidee der Woche. Marcel, was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, meine Investmentidee der Woche ist, war gar nicht so einfach, muss ich diese Woche sagen. Ganz einfach aufgrund dessen, weil wir immer noch nicht einschätzen können, wie die aktuelle Lage ist. So am auch geopolitischen Markt, denn das ist schon sehr wichtig, was da Israel macht als nächstes oder wer auch immer da als nächstes sich berufen fühlt, etwas überhaupt zu tun.
Ja.
Und insofern möchte ich hier, ich schwank ein bisschen, aber aufgrund dessen, dass...
Also sie steht
hier
schon.
Sie steht schon, ja, ich weiß. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das nochmal umswitche.
Das kannst du nächste Woche machen.
Okay.
Ich habe geschrieben.
Das hast du geschrieben.
Prologis.
Ja. Okay, dann, ja, genau.
Du kannst also, ja noch eine weitere nennen, aber die schreiben wir nicht auf.
Okay, so machen wir es. Also, die offizielle ist Brolotsches.
Ja, die inoffizielle im Hinterzimmer.
Ist Marsh & McLennan nochmal. Also, ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte, diesen war, müsste ich jetzt gucken. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen rumgezögert, weil ich will ja nicht zweimal im Jahr die gleiche.
Na, hattest du noch nicht.
Das Investment Case, und da ich ja selbst investiert bin bei Marsh & McLennan, da waren echt gute Ergebnisse dabei, deshalb ich die für sehr attraktiv halte. Aber Prologis, muss man sagen, Quartalsergebnis insgesamt sehr gut. Man hat die Umsätze übertroffen. Die Aktie ging stark nach unten, weil man das FFO, also sprich die Gewinnkennziffer, etwas senken musste für das Gesamtjahr, weil man einfach ein bisschen mehr Probleme hat in der Vermietung, weil eben potenzielle Kunden oder Mieter eben aktuell ein bisschen mehr auf Kostenseite achten und da auch schauen, ob sie Mietverträge annehmen, eingehen. Ja, und daher ist der Leerstand oder die Mietquote, also wie viel Leerstand ist, ist halt nicht so ein Ticken gestiegen. Nicht mal 3%. Insofern all das eigentlich unter Geringfügigkeit zu verbuchen. Aber trotzdem hat es erstmal einen Kursrutsch gegeben. Prologis ist sehr gut runtergekommen und könnte auf dem Niveau durchaus interessant sein. Halte ich persönlich auch für interessant, das Geschäftsmodell. Also ich meine, die Logistikimmobilien werden einfach gerotzt noch gebraucht. Ne? Das ist jetzt nichts, was man per Homeoffice jetzt mal die Pakete dreht zu Hause. Das ist ja auch Quatsch. Insofern sehe ich hier eine sehr Langfristigkeit. Mhm. Wir haben hier eine Seitwärtsphase, die seit Mitte 2022 anhält. Ja. Da ist jetzt die untere Kante schon fast getroffen. Klar, die kann noch zumindest bis 98 etwa zurückgehen, aber in dieser Range zwischen 98 und 103 Dollar kann da schon durchaus wieder Auftrieb gewonnen werden. Und ich glaube, das ist eine gute Chance, um hier reinzukommen. Für den Dividenden-REIT. Ne? Also,
ich bin ja auch investiert und ich könnte mir vorstellen, hier nachzukaufen. Daikin, Wärmepumpen, die Aktie 52 Wochen tief. Kleine spekulative Position. Wer unseren Investment-Ideen der Woche gefolgt ist und deswegen beachtet immer unseren Disclaimer, hätte, wer hier immer 1.000 Euro wöchentlich investieren würde, hätte eine Rendite aktuell von minus 0,51%. Ganz wichtig. So, Marcel, jetzt aber.
Ausblick.
Was steht an nächste Woche an Quartalszahlen?
Ja, das wird wieder spannend. Wir haben Verizon am Montag. Es wird auch am Montagabend dann Kadenzzahlen geben, Kadenzdesign. Auch spannend, gerade für den Halbleitersektor. Dann gibt es Zahlen am Dienstag. PepsiCo wird berichten, Novartis, GE Aerospace, ein Unternehmen der Stunde, Denner hier, Philip Morris, NextEra Energy, RTX ist dabei. Also einige, Tesla am Abend, Visa, Texas Instruments. Aber Mittwoch dann noch die Zahlen von Thermo Fisher, Roche, AT&T, Boeing. Am Abend dann Meta, IBM, ServiceNow unter anderem, Merck und Nestlé und Hermes am Donnerstag, sowie Microsoft, Alphabet, T-Mobile, Intel, KLA. Also die Big Techs sind dann auch dran. Freitag noch die Zahlen von ExxonMobil, Eby, Chevron und Total Energies und noch vielen, vielen, vielen mehr. Ich versuche die Highlights zumindest wieder in unsere Storys zu packen, auch wenn es nicht so einfach wird, weil ich sehr viel Arbeit vor mir habe.
Dividenden gibt es nächste Woche am Montag von Roper und McCormick. Am Dienstag Siemens Healthineers, Beiersdorf wird bezahlt, Dollar General. Am Donnerstag Nestlé, Comcast, Cisco und Oracle. Donnerstag FMH, GE Aerospace, Vinci, HSBC, Henkel, Lind und Sprüngli, Ahold Delhaize. Und am Freitag Dana hier, American Tower, Cisco mit S, die Scotia Bank und Humana. Marcel, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf.
Jo.
Anderthalb Stunden fast sind auch sehr viel.
Hui.
Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwann einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen. Und bleib dabei bei deinen Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.